O'Clock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 223. Der Rumble ist Geschichte und wir werfen einen Blick voraus auf die Road to WrestleMania und blicken auch so ein bisschen zurück auf die Geschichte der Road to WrestleMania. Was war da besonders cool? Was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Da werden wir heute drüber quatschen und wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist einmal mehr der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Und sind wir nochmal ehrlich, wer ist besser dazu geeignet, um in die Zukunft zu schauen, als ich?
Ich wusste es.
Weil, ich sag mal so, die Sache mit Daniel Bryans Titel, die habe ich auch gecallt, ne? Ich habe auch gesagt, hier, der bringt so einen Öko-Titel und recht gehabt. Also, ich finde, du hast auf jeden Fall mit mir die beste Wahl getroffen.
Ich muss ehrlich gestehen, wir sind ja wirklich mehrfach drauf angeschrieben worden, die von euch da draußen, als Daniel Bryan seinen Hanf, Holz, was auch immer, Belt ausgepackt hat. Und ich musste sagen, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern, aber es muss dann wohl so gewesen sein, weil ihr da draußen habt da durchaus besseres Gedächtnis als ich auf jeden Fall. Und ich höre Kai auch nicht immer so 100% genau zu.
Sind doch alle jünger als du, ne?
Ja.
Was halt nicht schwer auch ist, aber.
Ja, die trinken auch weniger als ich, weißt du, als Freiberufler, da muss man ja irgendwie bei Sinnen bleiben. Ja, die Road to WrestleMania. Also erstmal, Kai, du warst ja nicht bei der Rumble-Review dabei. Da habe ich ja hier mit dem Shaggy die Stellung gehalten. Wie fandst du den Rumble? Ganz kurz und knackig.
Das war ein bisschen schade, weil David konnte ja ganz kurzfristig nicht. Und ich habe ihm dann auch geschrieben, weil ich ja auch während des Rumbles mit ihm geschrieben habe, meinte so, ey, wenn du dabei bist, sag auf jeden Fall, wie gut der Rumble war, wie viel Spaß das gemacht hat. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, du hattest so hier und da ein paar Downer oder sowas. Gerade so dieses AJ-Match, fand ich sehr enttäuschend, aber ich hatte extrem viel Spaß damit. Also die Sache ist, viele Leute, die es kritisieren, sagen ja, oh, das war so vorhersehbar. Und ich finde, nur weil etwas vorhersehbar war, ist es ja nicht direkt schlecht, sondern das ist ja auch das, was sich viele Menschen gewünscht haben. Ich muss aber jetzt auch nicht sagen, ach Mann, dass Bryan WrestleMania 30 gewonnen hat, das war aber vorhersehbar, ist ja trotzdem geil. Und so ging es mir auch mit dem Sieg von Becky, mit dem Sieg von Rollins, das war super geil, man hat den Fans das gegeben, was sie wollten, das war ein sehr, sehr schöner Abend, der aber trotzdem auch sehr lang war. Also für mich einer der besten Rumble der letzten Jahre.
Das auf jeden Fall, also es war ja auch, haben wir auch gesagt, Jackie und ich, das war auf jeden Fall eine unterhaltsame und eine gute Veranstaltung, wie gesagt, es hatte ein paar Ecken und Kanten gehabt, aber ich glaube, wir hatten da eigentlich so im Großen und Ganzen alle Spaß dran, um es einfach mal so auszudrücken. Und ich finde auch diese Sache mit dem, von wegen, es war vorhersehbar, man verdirbt sich natürlich auch jetzt gerade auf der Road to WrestleMania, um da wieder den Bogen so ein bisschen zu kriegen, ja auch den Spaß so ein bisschen selber, ne, dass man auch sehr viel Gerüchte sich durchliest, ne, was ist die mögliche Card, was passiert, wer geht weg und so weiter und so fort. Also ich versuche auch tatsächlich nicht jede Newsmeldung mehr zu lesen, allein damit ich auch jetzt da noch so in die WrestleMania-Stimmung so richtig reinkomme. Also, wie ist das bei dir? Also, ich weiß, dass David ja auch inzwischen schon sämtliche Seiten deabonniert hat. Ich glaube,
aber trotzdem jeden Tag drei Artikel schickt. Habt ihr das gelesen?
Genau, das stimmt. Ja. Ach, also, ja, sehr widersprüchlich David. Hier.
Ja, ist aber auch bei mir so, dass ich so mit Anfang des Rumbles oder eigentlich schon so generell mit Anfang immer von einem neuen Jahr, weil dann ja so diese Rumble-Mania-Season beginnt, da ist auch bei mir so, dass es eigentlich zurückgeht, News-Seiten zu lesen. Natürlich, wenn man sich selber auch Überraschungen nicht kaputt machen will. Ich sag mal jetzt bei einem Sieg von Rollins oder sowas, dass das passiert ist, das wurde ja schon vor dem Rumble gerüchtet und sowas. Da hast du gesagt, ja, okay, ich glaube schon, da passiert irgendwie, dass es so in die Richtung geht mit dem Abgang von Roman und alles. Aber ich fand es nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also, wie bereits erwähnt, nur weil etwas vorhersehbar ist oder nur weil man irgendwie schon Gerüchte gelesen hat und es dann genauso passiert, ist es ja nicht schlecht.
Mm. Ja, so ist es dann eben auch. Ich habe mich da auch überall drüber gefreut, also von daher ist das alles in Butter. Ja, dann lass uns mal loslegen hier, ne? Es geht um die Road to WrestleMania und bevor wir jetzt hier auch so ins aktuelle Geschehen einsteigen und quasi nochmal so die Geschehnisse der letzten Woche quasi nochmal so Revue passieren lassen, lass doch mal gerade so ein bisschen über den Begriff Road to WrestleMania sprechen. Was bedeutet das eigentlich für dich?
Also die Road to WrestleMania beginnt auf jeden Fall mit dem Rumble oder um es noch genauer festzulegen, mit dem Fingerzeig auf das WrestleMania-Zeichen. Das WrestleMania-Zeichen.
Ja.
Weil jetzt gerade auch nochmal durch den Frauen-Rumble hast du ja zwei Matches, also dadurch durch zwei Rumble-Sieger hast du ja eigentlich schon zwei festgesetzte Matches. Klar, du hast dann immer noch bei Raw diesen großen Moment, oh, wen von beiden wird er wählen? Aber im Endeffekt hast du schon zwei. Das ist super, super dumm, dass ich das auch sage, aber du hast ja zwei Main-Events gesetzt. Aber wo wir alle wissen, es gibt nur ein Main-Event. Ja. Aber du hast zwei große Titelmatches dadurch schon mal gesetzt. Und damit geht's ja los. Weil nach dem Rumble oder beim ersten Raw hast du im Normalfall die ersten beiden Matches für die Mania-Card fest, in Anführungsstrichen.
Ja. Und das ist dann der Anfang, der Road, und dann geht es natürlich auch weiter. Und also für mich bedeutet die Road to WrestleMania auch immer einfach, dass bei WWE im Regelfall so die Stories einfach auf Hochtouren kochen. Also dass da wirklich dann auch vielleicht auch mal langjährige Geschichten ausgepackt werden und dass dann auch noch mal Gas gegeben wird. Also dass da eine größere Intensität dahinter steckt, dass da wirklich Fäden aufgebaut werden und dass da auch wieder ein bisschen Bedeutung dahinter ist. Ich möchte auch bei WrestleMania zum Beispiel nicht diese typischen Rubber-Matches sehen, sondern ich will bei WrestleMania, das ist für mich das Ende und der Anfang zugleich. Das ist so ein bisschen wie das Season-Finale des Jahres. Und zugleich dann eben ist das Raw, was dann eben nach WrestleMania folgt, ist dann quasi das Season-Opening der nächsten Staffel.
Obwohl ja auch so ein bisschen die Road für sich selber dasteht, ne? Häufig ja, ist ja, hast du es ja auch, also häufig hast du auch so diese Momente, wo dann beim Rumble auch so ein Hardcut gesetzt wird.
Ja.
Klar hast du dann so gewisse Callbacks oder sowas auf alte Fäden. Aber ganz häufig hast du auch irgendwie diesen Moment, dass diese Zeit zwischen Rumble bis Mania nochmal so für sich alleine steht. Dass man auch häufig sagt, ja, was es vor 2 Monaten war, ach komm, was interessiert dich mein Gelaber von gestern?
Das ja, klar.
Das ist wirklich so dieses, wir machen jetzt nur von jetzt bis Mania, dann kommt das große Finale und dann startet die neue Staffel.
Ja, so, es fühlt sich ja wirklich so ein bisschen so an. Und was braucht denn da so eine Road to WrestleMania für dich eigentlich? Wenn du sagst hier, das ist auch manchmal so ein Hardcut.
Also bei Mania will ich, also ich sag mal so, die Road to WrestleMania soll für mich Fäden aufbauen, die bei Mania enden können. So, ich will dieses hier, das ist das große Finale, also größer wird's nicht.
Once so, in a lifetime.
Genau, once in a lifetime, auch vielleicht mal 2-mal, 3-mal, so wie Roman gegen Lesnar. Nein,
oh ja.
Aber im Normalfall ist es so, nach einem Mania-Match soll eigentlich nichts mehr kommen. Klar, du hast ja auch Fäden, die beginnen bei Mania irgendwie, wie zum Beispiel letztes Jahr die Sache mit AJ und Shinsuke. Mhm. Aber im Normalfall ist Mania dieser ganz große Payoff, auch wenn du irgendwie denkst an Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Rollins, jetzt egal mal, ob jetzt irgendwie das Match gut war. Aber das, also Mania beendet Geschichten. Und deswegen ist es ja auch dieser Hardcut, wo du sagst, Mania ist vorbei, danach starten wir von vorne. Und deswegen, da will ich große Fäden, ich will besondere Fäden, ich will große Matches, die sich auch groß anfühlen. Also, weil du willst halt bei Mania keine Sachen sehen oder keinen Aufbau sehen, wo du sagst, ach ja, das hätte ich jetzt aber auch bei Raw oder bei, keine Ahnung, Roadblock sehen können. Sondern wirklich dieses Once-in-a-Lifetime-Ding, um nochmal diesen Begriff aufzugreifen, diese Matches will ich bei Mania sehen und das will ich auch auf der Road to WrestleMania sehen, wie sie aufgebaut werden.
Ja, das ist bei mir ganz, ganz ähnlich. Also klar, man will dann wirklich auch die großen Dream-Matches, um auch das mal wieder hier rauszupacken, das will man dann da auch sehen. Man will natürlich dann auch die großen Titel-Matches haben. Dann auch vielleicht, man will, ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu, man möchte auch auf der Road to WrestleMania sehen, wie ein Star gemacht wird. Ich finde, das ist gerade so, wenn du an Daniel Bryan zum Beispiel zurückdenkst, an diese ganze Geschichte, die er da durchlaufen hat und dann eben auch mit seinen 2 Matches bei WrestleMania 30, das ist auch was. Du willst da deine Emotion in ein oder mehrere bestimmte Charaktere setzen und die sollen dann quasi bei WrestleMania zum Höhepunkt, ne, wirklich dann triumphieren und dann auch wirklich ihren Augenblick bekommen.
Im Endeffekt willst du ja auf der Road to WrestleMania das sehen, was sich das ganze Jahr davor schon angebahnt hat. Also wenn wir jetzt mal bei einem Seth Rollins zum Beispiel sind, so, der hat sich ja das ganze Jahr jetzt abgeliefert. Der hat sich ja so von, ich sag mal, beginnt letztes Jahr WrestleMania bis jetzt in unser aller Herzen gewrestelt. Oder irgendwie, der hat Raw getragen. Aber das wurde ja nie bei Raw so präsentiert. Also, so wir alle wussten so, ja, der trägt das, aber das wurde ja nicht in Promos insofern aufgegriffen. Oder wurde ja nicht so hochgelobt, wie wir es haben wollten als Fans. Klar sagt Rollins in der Promo mit Triple H, ja, hier, guck mal, ich habe doch Raw getragen und sagt doch bei einem Baron Corbin. Aber ich finde, bei Road to WrestleMania wird das, was die Fans fordern, und das, was sich ein Wrestler auch häufig erarbeitet hat, im Optimalfall natürlich, in die Story gepackt. Das sagt so, ja, wir haben es gehört und das machen wir jetzt. Also, weil Daniel Bryan ist ja nicht nur allein durch die Road to WrestleMania zum Star geworden, sondern genau. Schon davor die ganze Zeit ja auch. So, davor hatten sie ja alle, haben gesagt, ja, wir wollen Daniel Bryan. Und bei der Road to WrestleMania wurde dann gesagt, okay, hier, viel Spaß damit, wir geben euch das, was ihr wollt. Jetzt wird er wirklich auch in unserer Show zum Star.
Ja, genau so ist es dann eben auch. Gibt es da so besondere Fäden, Geschichten, an die du da gerne zurückdenkst, wenn du so an die Road to WrestleMania denkst?
Also jetzt, was mir persönlich am krassesten im Gedächtnis ist, weil ich sag mal, ganz häufig schreiben sich ja so Titelfäden, die schreiben sich irgendwie von selbst, ne? Mhm. Also klar, du willst auch bei einem Rollins haben, so, der ist halt beliebt oder sowas, aber im Endeffekt ist es ja dieses Titelmatch, was ich immer am erstaunlichsten finde, ist, wenn du Fäden hast oder große WrestleMania-Matches, die ohne diesen Titel auskommen. Mhm. Und da ist das größte Beispiel für mich eigentlich Undertaker gegen Shawn Michaels. Also klar, dass du auch diesen großen Preis, wo du gesagt hast, Streak gegen Karriere, weil die Streak, die war ja eigentlich wertiger als jeder Titel. Mhm. Aber du hast eben ein Match aufgebaut, was komplett ohne dieses, ja, du bist der Champion und ich will Champion werden, auskommt. Sondern das war eine ganz andere persönliche Ebene, die bei einem Titel häufig wegfällt. Und deswegen ist das für mich so ein Aufbau oder eine Road to WrestleMania, die sich auch so schön durchgezogen hat, die irgendwie beim Rumble begann, wo dann auch ich muss sagen, ich verwechsel die beiden Matches auch manchmal, deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das richtig ist, was ich sage. Aber wo dann auch irgendwie Michaels doch nochmal gegen Taker kämpfen wollte, deswegen den Rumble gewinnen wollte, aber verloren hat und dann Taker bei Chamber um den Titel gebracht hat.
Ja.
Und da ist ja dieser World Heavyweight Championship so in den Hintergrund gerückt. Weil dann ging es nicht mehr darum, dass Taker sagt, ja, okay, bei Mania hole ich mir meinen Titel zurück. Sondern dann gab es dieses Shawn Michaels gegen Taker Teil 2, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und das ist ein Aufbau, der ist für mich so perfekt, weil er sich, also so, der hat sich so, der war so flüssig, aber auch so spannend irgendwie. Weil man hat sich nur gedacht so, okay, also ich will das Match bei Mania sehen, aber wie kriegen sie es hin? Weil beim Rumble hat es nicht geklappt. So, was passiert jetzt? Wie kriegen wir es hin, dass das Match doch kommt? Und ich weiß noch, das habe ich so spannend, also so mit Spannung verfolgt. Deswegen ist es für mich, glaube ich, so die Top-Story auf einer Road to WrestleMania, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eines der ganz, ganz großen Matches. Wenn nicht das größte Match in der WrestleMania-Geschichte, muss man auch sagen. Und die Fehde zwischen Shawn Michaels und Undertaker thront da ja quasi auch über allem. Also sowohl was die Matchqualität angeht, als auch was die Geschichte angeht. Ich habe das auch damals geliebt. Mir fallen ja noch so ein paar andere Sachen ein. Also bei mir ist natürlich auch so ganz krass natürlich WrestleMania 20, da habe ich ja schon diverse Mal erzählt, dass ich da vor Ort gewesen bin. Was ich da auch extrem gerne mochte, war dann zum Beispiel die Geschichte, wie Eddie Guerrero dann an den Titel gekommen ist. Und das hat sich ja dann erst so im Nachhinein quasi aufgebaut mit dem Sieg bei No Way Out, überraschend gegen Brock Lesnar und das dann eben auch, ja, Eddie sich dann gegen Kurt Angle durchgesetzt hat und solche Geschichten gleichzeitig dann auch irgendwie die Jahre davor, dann Kurt Angle gegen Brock Lesnar, wo dann Kurt Angle einen gebrochenen Nacken gehabt hat und man nicht genau gewusst hat, so, ah, geht's jetzt weiter, kämpft er nicht, dann gab's diesen Swerve und den Tausch damals, wo sein Bruder ja quasi ihn gespielt hat und er dann hinterher Brock Lesnar eingerollt hat und dann gab's dann tatsächlich bei WrestleMania dann das große Match zwischen den beiden, das fand ich geil, Daniel Bryan fand ich super, also da gibt's schon genug tolle Geschichten, die man da aufdröseln kann. Nee, und natürlich auch sowas wie Mike Tyson, der aufgetreten ist im Vorfeld von WrestleMania 14, der ja da auch zum Beispiel auch da machte der Rumble auch den Anfang. Da saß er ja dann eben auf dem, da in der Ehrenloge und hat ja für Steve Austin gejubelt und kurze Zeit später waren die beiden ja dann auf einmal ja verfeindet, in Anführungsstrichen, irgendwie und haben sich da durch die Gegend geschubst. Also das war ja auch was Besonderes. So, was wolltest du sagen?
Was für mich besonders war, bei dir ist eher weniger, weil du Mensch ohne Herz bist, der Weg von Rey Mysterio vom Rumble zum Titelgewinn. Ich weiß, dass er super cheesy ist und ich glaube, da gab es doch auch diesen komischen Eddie's in Hell-Moment, oder? Oder gab es den nach Mania?
Nee, den gab es sogar schon deutlich vorher.
Was alles.
Das hat er ja gesagt, das hat doch Randy Orton, meine ich, gesagt, um Rey Mysterio um den Title-Shot zu bringen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das war auch dieses Hin und Her. Rey Mysterio hat den Rumble gewonnen, dann hat Orton den herausgefordert und hat ihn getriggert quasi und dann hat er ja sogar den Title-Shot verloren und dann gab es doch hinterher noch die Rückgewinnung quasi.
Genau, gab es da nicht sogar, war das nicht ein Three-Way-Match dann? Ja, ne?
Oder, ja, ja, das oder war, da war Engel noch mit dabei.
Auch. Ich weiß, du findest auch generell diesen Rumble-Sieg von Ray nicht so dolle, aber gerade so damals, wenn du irgendwie jugendlich warst oder ein Kind warst, das war schon was fürs Herz. So dieser Rey Mysterio-Feel-Good-Moment. Du kannst ja auch meiner Meinung nach eine Road to WrestleMania sehr für sich dastehen lassen. Du kannst sagen, ja, und danach Titelregentschaft, das war ja alles nichts Besonderes oder so. Aber wenn du jetzt einfach nur anguckst, okay, Rey Mysterio-Feel-Good hat den Rumble gewonnen nach dem Tod von Eddie und wird dann bei Mania Champion. Ich mag das schon sehr.
das war schon okay. Also ich war jetzt da kein riesengroßer Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war schon in Ordnung.
Auch als ich jetzt bei Tobi war, um den Rumble zu gucken, haben wir natürlich erstmal am Tag davor den 2006er Rumble geschaut, wo Rey Mysterio, glaube ich, original 10 Minuten aktiv ist.
Und das Ding gewinnt. Der Rest irgendwie in der Ecke rumgelegen hat einfach so und gefaulenzt hat.
Ja, das ist wie die Kommentatoren immer sagen, so wenn dann Jerry Lawler dabei ist. Was ist deine Taktik? Wie kannst du es machen? Willst du Leute rausschmeißen? Nee, einfach die Rey Mysterio-Taktik. Rumliegen und gewinnen.
Ja, ich meine, das haben Seth Rollins und Braun Strowman auch für eine Stunde gemacht, so gefühlt.
Rollins hat wirklich lange rumgelegen teilweise.
Ja, Ja, auch ein Braun Strowman nach diesem blöden Shoulder-Bump da in den Ringpöller irgendwie. Das war auch einfach ein bisschen sehr lang.
Aber muss man ganz so cool, weil ich jetzt zwar vom Thema habe, aber ist Bobby Lashley eigentlich abgerutscht? Ja, oder?
Möglich. Also ich weiß ich nicht, das sah ein bisschen merkwürdig aus.
Also ich habe mir die Szene drei Filme angeguckt und dachte mir, also das war nicht so geplant. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist ja eh immer die große Herausforderung. Wenn mal sowas passiert, wie regelt man sowas? Ne? Also das ist ja nicht so ganz einfach. Oder wie regelt man das, wenn sich der Chairman of the Board einfach mal beide Knie kaputt macht, wenn er in den Ring kommt?
Erst eins und dann das andere.
Genau.
Oh Mann, ey. Winnie.
Ja, wunderschön. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen unser Rückbezug hier auf die Road to WrestleMania, um euch da so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und sollen wir da mal zum aktuellen Geschehen kommen, lieber Kai?
Yes.
Yes, dann fangen wir doch erstmal mit den beiden Personalien an. Ne? Es gibt ja auch ein paar Abgänge. Und ich habe gerade festgestellt, dass ja speziell ein Dean Ambrose ja durchaus die Emotionen hat hochkochen lassen. Ne? Ich habe ja auch so eine Umfrage bei uns auf Facebook online gestellt. Und da gab es dann auch reichlich Kommentare. Und das reichte dann von, der geht zurück zur CCW als Jon Moxley bis hin zu, ist kein großer Verlust. Und wahrscheinlich landet er dann bei AEW, weil die Jungs noch ein bisschen was bezahlen können, so ungefähr. Wie siehst du den Verlust eines Dean Ambrose? Und was wir auch ein paar Mal gehört haben, oder gelesen haben vielmehr, könntest du dir vorstellen, dass es ein Work ist, dass er dann vielleicht doch erhalten bleibt, dass WWE das nur gestreut hat?
Das ist die Sache. Also, als erstmal diese Gerüchte aufkamen, dachte ich so, ja, okay, der will gehen. Bin ich ehrlich, ist jetzt für mich momentan kein großer Verlust. Wie natürlich so im Laufe meiner Headlock-Geschichte. Ich war ja ein sehr großer Ambrose-Fan, auch ein sehr großer Ambrose-Verfechter.
Das ist richtig.
Aber die Matches sind dann doch irgendwann sehr eintönig. Also du hast dieses typische Ambrose-Match, wo jetzt auch irgendwie keine spektakulären Moves bei sind, was eher so ein Brawler-Stil ist, der aber irgendwie nach dem 10. Match auch nichts Besonderes mehr ist. Der Beginn von Heel Rollins hat mir wirklich gut gefallen. Und auch die Shield-Reunion davor. Aber alles, was danach kam, das fand ich super langweilig. Also auch diese ganzen Promos von dem Rollins, wo er mit seiner Bane-esken Jacke rauskam, das hat mich irgendwie alles nicht abgeholt. Von daher, wenn er jetzt wirklich gehen würde, so leid es mir irgendwie tut, weil ich ihn eine lange Zeit extrem mochte, ist es für mich kein Verlust. Also ob er jetzt da ist und ich seine Promos skippe oder ob er nicht da ist,
ja, tut
mir jetzt nicht wirklich weh. Aber zu dieser Work-Sache, ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass das ein Work ist. Weil warum sollte denn die WWE jetzt schreiben, ja, im April verlängert den Ambrose seinen Vertrag nicht? Also,
das
gab es ja noch nie.
Ja.
Also, der Sinn da erschließt sich mir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein Triple H-Match bei Mania gibt oder so wie bei CM Punk damals. Ja, bitte geh nicht, wir haben doch hier das Triple H-Match für dich. Also, als ich die Gerüchte gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das wird schon so sein, aber jetzt, auch dass das die WWE so publik macht, finde ich ein Work gar nicht ausgeschlossen.
Ja, es geht mir ähnlich. Also wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich nicht absolut abwegig, um es mal so auszudrücken. Ne? Also klar, ich finde auch nicht mal unbedingt, dass es nur an den Matches von Ambrose übrigens gelegen hat, dass man jetzt nicht so das Gefühl hat, so, oh ja, den werden wir Wunder wie vermissen, sondern ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man bei WWE nie so genau verstanden hat, was man mit ihm anfangen sollte und was man ihm für Freiheiten geben muss. Und das war ja auch gerade in dem System, was ja wirklich dann über, keine Ahnung, jetzt die letzten 3-4 Jahre vorgeherrscht hat, ist es auch wirklich extrem schwierig. Und ich hoffe, dass man da so ein bisschen seine Lehren auch draus zieht. Also mal angenommen, er geht jetzt wirklich, dass man einfach versteht, so, vielleicht ist das auch so der Wink mit dem Zaunpfahl. Also das hieß ja, dass er irgendwie ein sehr, sehr höheres Gehalt versprochen bekommen hat, irgendwie 5-Jahres-Deal abgelehnt hat und so. Also von daher, dass er wirklich gesagt hat, so, nee, ich habe keinen Bock mehr, weil ihr habt eh keine Ahnung, was er mit mir machen soll, so ungefähr. Also ich tue mich da auch schwer mit. Ich fände einen Work natürlich total interessant, einfach um zu gucken, was daraus wird. Weil, im Endeffekt, wen kannst du besser als, weiß ich nicht, durchgedrehten, unzufriedenen Typen darstellen als einen Dean Ambrose? Und das könnte funktionieren.
Problem ist dabei für mich, so, dann hast du diesen Work und dann ist er doch irgendwie wieder da und dreht frei. Und nach 3 Wochen ist es dann wieder langweilig.
Ja.
Also so ähnlich wie jetzt mit dem Heel-Turn.
Ja. Wie gesagt, das ist natürlich ein Risiko, also aber vielleicht plant man da auch eine ganz, ganz große Storyline und vielleicht plant man da auch keine Storyline. Also ich glaube jetzt erstmal noch, dass er geht, weil einfach das, die Historie passt irgendwie dazu, so nach dem Motto, er ist falsch eingesetzt worden und man hat ja auch das Gefühl gehabt, dass er jetzt nicht wirklich mega motiviert gewesen ist.
Aber war ein Ambrose jemals schon mal motiviert?
Ich weiß, es gab schon mal so Phasen, wo er mega over auch gewesen ist.
Und ja, over, aber hat, so. Also ich glaube, selbst auf seinen Hochzeitsfotos sieht Ambrose aus, als wenn er keinen Bock hätte. Ungefähr so, wie wenn Pete dann seine Tochter hält. Kennst du die Bilder?
Ich kenne die Bilder, das ist
unfassbar. Wie man so gelangweilt von seinem eigenen Kind gucken kann.
Ja, so Babys sind halt auch langweilig, wenn man ehrlich ist.
Ach ja.
Wenn erst interessant, wenn sie ein bisschen älter sind.
Ja. Da gab es übrigens sehr schöne Memes zu diesen Pete Dunne-Bildern. Da stand dann so irgendwie, wenn dir deine Frau verbietet, das Kind mit den Zähnen zu halten und so. Also sehr, sehr schöne Sachen.
Wunderbar. Wie fandest du eigentlich die Geschichte, wo wir jetzt schon bei den Ambrose sind, da machen wir gleich noch hier den Nia Jax-Rundumschlag passenderweise. Wie fandest du die Sache mit Nia Jax und Dean Ambrose? Wie deutest du das? Also, weil wir haben auch Fragen dazu bekommen, so, ob das jetzt ihre neue Rolle wird und dass sie jetzt irgendwann dann auch bei den Männern einfach mitkämpfen würde und da um die Titel mitstreitet.
Erstmal, bevor dieses Segment begann, da saß dann Ambrose im Ring und meinte so, ja, hier, ich will euch was sagen, so, seid mal nicht so scheiße zu mir. Das deutet ja auch sehr auf Work hin, ne?
Ja.
Wenn du mal ehrlich bist. Und die Sache mit Nia Jax, ich kann verstehen, wenn viele sagen, so, oh Gott, brauche ich nicht. Aber im Endeffekt ist jetzt diese Rolle, die sie gerade hat, so das einzige Mal, dass mich eine Nia Jax, wo ich sage wirklich, ja, mich interessiert, in welche Richtung das geht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie bei den Männern mitmischt oder so. Nichtsdestotrotz will ich wissen, also was daraus passiert, also was denkt man sich dabei? Mm. Also ich bin schon so ein bisschen, ich bin zum ersten Mal in meiner Wrestling-Fan-Seinhaft-Seiße gespannt auf, was macht Nia Jax?
Ja, also ich finde, es ist auch, ich weiß, viele Leute hassen das wie die Pest, aber ich glaube, da war sich WWE auch durchaus bewusst drüber, als sie das beim Rumble geplant haben und auch als sie das jetzt mit dem Rumble gemacht haben. Ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, wie man eben auch diesen Heel-Charakter nochmal quasi betonen kann. Ich weiß, Shaggy mochte das auch jetzt nicht so besonders und er mag ja auch sie nicht besonders zum Beispiel, aber.
Ja, gut, aber wer mag Nia Jax, ne?
Ja, eben. Also, das ist doch okay. Also, man hat das jetzt als gute Methode genommen, um quasi noch weitere Heat zu ziehen. Die Leute, die sie hassen, werden jetzt noch viel, viel lauter buhen im Endeffekt und die Leute, denen sie egal ist, denen wird das auch egal sein. Also, ich glaube aber schon, dass man es damit zumindest ansatzweise geschafft hat, sie ein bisschen interessanter zu machen. Die Herausforderung wird natürlich dabei sein, also gerade mit den ganzen Geschichten mit den Männern, dass da eben auch die Männer jetzt nicht zu schlecht aussehen, weil ich weiß, ein paar haben sich vor allem daran gestört, dass da Mustafa Ali rausgeworfen ist und so. Also das wird die nächste Herausforderung sein. Ich glaube übrigens auch nicht, dass sie da jetzt dauerhaft bei den Männern irgendwie mitmischen wird, sondern dass sie es eher so als, ja, so ein bisschen als Attention-Grabbing irgendwie so.
Attention-Whore.
Ja, das wollte ich. Ich habe gerade dieses Wort vermeiden wollen, weißt du?
Habe ich gemerkt, deswegen habe ich es gesagt.
so in die Richtung. Ja, Drama-Queen, die halt dann eben ihre Position, ihre Stärke, bla bla bla, das alles nutzt, um sich noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu stellen. Also das ist so meine Theorie. Und sie kann es ja. Also wie gesagt, ich fand, das war jetzt auch durchaus in Ordnung, was da gemacht worden ist. Ich weiß, viele finden das doof. Ist halt eben so. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Und dann einfach mal sehen, wie es da eben weitergeht. Also jetzt ist sie ja erstmal eben mit Tamina dann auch im Elimination Chamber um den Women's Tag Team Title.
Auch Tamina, also eine ganz große, wirklich. Also sehe ich immer wieder gerne. Ist auch super. Eine Lieblingswrestlerin. Immer wieder spannend. Boah, ich hasse Tamina wirklich, ne?
Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich sehe Nia Jax lieber als Tamina.
Das ist nicht schwer.
Ja, ich weiß, aber trotzdem.
Pest, ich glaube, Stevie Wonder ist lieber blind als Tamina zu sehen.
Ich sag's, das ist lieber blind als taub.
Ja.
Man weiß es nicht. Es gab noch einen weiteren Abgang jetzt anscheinend ja unter der Woche. Hideo Itami verlässt WWE. Wundert dich das? Bewegt dich das? Wasst dich das auch irgendwie?
Also es ist mir sehr egal. Ich finde es einfach nur schade für Hideo Itami, weil ich weiß noch, als er bei NXT, der war ja so einer der ersten großen Indie-Namen, der zu NXT gekommen ist. Und sein Problem war, dass er sich zweimal hintereinander sehr schnell verletzt hat. Mhm. Und auch sehr lange verletzt hat. Und dann ist er auch irgendwie out of shape gekommen, das siehst du ja auch jetzt noch. Der ist ja schon ein bisschen speckiger geworden als noch zu seiner Anfangszeit. Und der hätte wirklich sehr, sehr viel erreichen können, wenn er sich nicht zweimal so unglücklich verletzt hätte, glaube ich.
Ja, und noch dazu, also ich hatte ja schon von Anfang an meine Zweifel, ob er dabei bei der WWE oder auch bei NXT glücklich werden würde, weil er halt eben, ja, also der war jetzt nie eine Charisma-Bolzen, muss man einfach so ganz klar sagen. Ne? Also er war halt immer jemand, der ganz klar über die harte Arbeit im Ring gekommen ist. Das kann funktionieren, aber gerade bei dem WWE-Produkt, wo es Japaner doppelt schwer haben, also sehen wir jetzt ja am Shinsuke Nakamura, der eigentlich die Ausstrahlung mitbringt, dass der es auch extrem schwer hat, habe ich dafür für Hideo Itami, Kenta, echt ja, schon von Anfang an gedacht, ob das nicht die falsche Wahl gewesen ist. Und im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, zwei große Verletzungen, zigmal ausgefallen, Push hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ich finde, dass er jetzt zuletzt bei Tour 5 Live einen ganz guten Job gemacht hat und dass er da auch wieder so ein bisschen quasi reingerutscht ist in seine Rolle. Aber ich kann vollkommen verstehen, dass er sagt, so hör mal, ich möchte hier nicht mehr und ich möchte den Laden hier verlassen. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Und ich würde ihn auch ganz gerne nochmal, egal ob es jetzt in Indies ist oder dann auch vor allem in Japan, gerne nochmal sehen, weil da kann er garantiert mit seinem Stil und mit dem, was er eben ist, besser glänzen, als er es jetzt momentan bei WWE kann, wo er da einfach nur einer von ganz vielen und wirkt auf mich immer relativ austauschbar, also trotzdem er jetzt seine Rolle gefunden hatte. Also.
Und im Endeffekt siehst du ja sogar, wenn du jetzt ganz, ganz böse bist, kannst du ja sogar sehen, wie viel Potenzial WWE in ihm sieht, wenn sie sogar sagen, ja, okay, wir entlassen dich auf Wunsch. Also ja. Ist jetzt ja nicht so, dass sie sagen so, oh Mann, wenn wir den jetzt gehen lassen, dann geht der bestimmt zu All Elite oder irgendwo anders hin und wird dann ein riesiger Star. Sondern die sagen, ja gut, dann geh halt.
Er ist halt eben kein, also der ist jetzt kein Ticketseller mehr, muss man ganz klar so sagen. Also der war vor, keine Ahnung, zig Jahren war er das mal. Ne? Also ich kann mich halt auch noch an geile Matches daran erinnern, hier gegen Bryan Danielson damals, diese große Fehde bei Ring of Honor zum Beispiel, auch bei Noah natürlich hat er große Matches gehabt, ne? Aber das ist leider schon lange vorbei und da muss man jetzt einfach mal sehen, wo der sich da wieder einsortiert quasi. Also der ist natürlich dann ein großer Name, zweifellos, aber ich glaube, der ist kein Name, der jetzt der ganz große Seller sein wird, ohne ihm jetzt dazu nahe treten zu wollen. Das ist einfach nur meine halbwegs nüchterne Einschätzung. Ja, auf jeden Fall da zwei Leute, die womöglich ja demnächst dann wieder woanders zu sehen sein werden. Ja, und da haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber gesprochen, da sind wir so ein bisschen drüber weggegangen. Also jetzt mal davon ausgehend, dass ein Dean Ambrose tatsächlich gehen sollte. Wo siehst du denn überhaupt? Glaubst du, der geht zu AEW? Geht der erstmal, weil ich mache erstmal eine Runde Urlaub oder so? Was glaubst du?
Ja, du hast ja gerade auch schon mal so einen Namen irgendwie wie CZW oder AEW genannt. Was dabei für mich schwierig ist, also ich würde sogar einen Ambrose als Mensch, also so mute ich mir jetzt einfach mal an, den zu beurteilen. Ich könnte mir ihn so vorstellen, dass er sagt, ich gehe nochmal in die Indies. Also ich würde nochmal zu CZW gehen, weil da sind meine Wurzeln. Ja, also sind ja irgendwie seine Wurzeln. Er passt ja auch dazu mit seiner Art. Was ich da aber irgendwie so, das Problem dabei ist ja, dass Renee Young bei der WWE ist. Und dann würden sie sich ja irgendwie noch viel, viel weniger sehen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so ein AEW-Run oder auch vielleicht, also so New Japan ist immer für so Wrestler sehr, sehr lukrativ, weil sie sagen, okay, das ist eine große Bühne, ich kann auch gut Geld verdienen, bin aber verhältnismäßig selten da. Mhm. Was natürlich passen würde, weil wenn er jetzt sagt, ich tue durch die Indies, wie es ein Cody Rhodes am Anfang gemacht hat, dann wird er halt seine Frau noch sehr, viel, viel seltener sehen. Und deswegen finde ich das schwierig. Also ich würde ihn eher dann wirklich bei All Elite sehen, er sagt so, ja, ich mache halt hier und da mal meine Shows, aber wer weiß, in welche Richtung das mit TV-Deal geht oder sowas. Und ich werde ja dann auch nicht Gott weiß, wer wie durch die Welt touren. Dass er dann eher da bleibt, allein um diese Nähe zu Amerika zu haben, viel, viel mehr. Und vielleicht auch dann die Nähe zu Renee Young, wenn wir ihn jetzt mal als liebenden Ehemann darstellen.
Vielleicht will er sie gar nicht so oft sehen.
Ich würde auch sagen, es ist mir alles egal. Ich gehe jetzt nach Kuba und werde Wrestler.
Ja. Wieso auch nicht? Nach China.
Nach China, genau. Ich gehe jetzt nach Saudi-Arabien, ich mache Wrestling groß.
Ja. Ich denke auch, also ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass er da jetzt nochmal bei den kleineren Ligen anfangen wird, weil natürlich auch sein Marktwert inzwischen einfach zu groß dafür ist. Ich glaube auch, dass wenn er in den USA irgendwo unterkommt, würde es wahrscheinlich irgendwas mit All Elite Wrestling sein, wenn da so viel Geld hinter ist, wie es ja gedacht ist. Und ich fände auch Ring of Honor natürlich spannend oder sowas.
Weißt du, was ich witzig finde? Jetzt bei allen großen Namen, die irgendwie vielleicht gehen, sagt man immer, ja, All Elite Wrestling, so, weil die haben ja Geld. Aber was würden wir jetzt eigentlich sagen, wenn es All Elite gar nicht geben würde? Wo würden wir dann einen Wrestler sehen? Weil im Endeffekt sagt man jetzt immer, ja, der ist ja so groß, der ist ja teuer, die können sich ja keine Promotion leisten. Und dann sagt man heutzutage, oder jetzt seit, keine Ahnung, 3 Monaten, sagt man dann immer, ja, es ist All Elite. Weißt du, also, was ich meine? So, alles andere wirkt auf einmal super klein. So ein Ring of Honor ist irrelevant, New Japan ist, ich sag mal, fast irrelevant. Man sagt immer so, ja, die gehen alle zu All Elite Wrestling.
Ja, es liegt natürlich daran, dass man jetzt, wie du schon gesagt hast, man hat natürlich gerade für die amerikanischen Worker natürlich jetzt eine neue Möglichkeit einfach gefunden und offensichtlich eine Möglichkeit, die finanziell nicht so weit weg von WWE ist. Insofern, ist dann der Weg ja relativ kurz, dass man sagt, der geht dahin. Aber wahrscheinlich, wenn es die jetzt nicht geben würde, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal gesagt, ja, kurzer Run bei New Japan kann man irgendwie machen, so eine Hardcore-Geschichte gegen Tetsuya Naito oder so, also so eine ganz durchgedrehte Geschichte, wieso denn eigentlich nicht, fände ich interessant.
Aber könntest du dir dann Dean Ambrose in so einem New Japan-Ring vorstellen?
Wir haben auch bei Jericho gesagt, wir könnten uns den da nicht vorstellen, der war dann trotzdem irgendwann da. Ich glaube halt schon, dass der ganz gut funktionieren würde mit seiner durchgedrehten Art und dann eben noch mal so ein bisschen dem Swag aufgedreht. Ich glaube schon, dass das
schon funktionieren würde. Wäre schon witzig irgendwie.
Ja, wie gesagt, gegen Naito oder so fände ich das gar nicht mal so schlecht. Gerade auch jetzt, wo der große Umbruch ja auch bei New Japan ansteht, wo die Elite da auch weggeht. Also mal gucken. Also ich, wie gesagt, All Elite Wrestling halte ich da auch für den heißesten Kandidaten. Ring of Honor fände ich cool. Ich weiß nicht, ob er sich noch mal Deathmatches und Konsorten antut. Klar, bei CZW gibt's auch was anderes. Aber dadurch, dass seine Wurzeln ja auch in diesem Deathmatch-Kram teils liegen, glaube ich eben schon, dass er da, dass man ihn da so extrem mit in Verbindung bringen würde. Und das weiß ich nicht, ob er sich das noch mal antun möchte. So, ich glaube, er hat diese Herausforderung ja damals auch gemacht, um wirklich sich selber zu testen quasi. Und er hat das ja geschafft, mehr oder weniger, und ich weiß nicht, ob er da nochmal hin zurück will. Ja, dann lass uns mal weiter hier so ein bisschen durch die Shows springen, einmal durch Raw und SmackDown, was alles passiert ist. Lass uns da mal so ein bisschen die Road to WrestleMania so ein bisschen vorherahnen quasi. Wir haben zwei große Matches schon festgesetzt quasi, und das hast du ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben Brock gegen Seth Rollins und wir haben Ronda gegen Becky. Vergleich mal die ganzen beiden Geschichten hier mal so miteinander. Was hat dir so von der Geschichte, die erzählt worden ist, besser gefallen? Also Seth Rollins hat dir erstmal so eine sehr emotionale Geschichte so ein bisschen erzählt und dass er sich auch nicht recht entscheiden konnte. Und Ronda und Becky waren ja dann doch eher in your face. Was hat dir da besser gefallen?
Also jetzt allein von der Story muss ich ja schon sagen, Becky Lynch gegen Ronda Rousey. Aber also ganz persönlich sag ich Seth Rollins, weil mir diese, also da ist für mich so diese Emotionalität viel echter. Mhm. Also kannst du mir folgen, weil es ist halt wirklich so, dass ein Rollins Raw echt getragen hat. Sei es irgendwie als IC-Champ, was ich extrem gut fand, was dann ja irgendwie dann gar nicht mehr aufgegriffen wurde, obwohl ich diesen Run wirklich richtig, richtig stark fand nach Mania mit den Open Challenges und sowas. Problem war dann irgendwie dieses, ja, wir müssen nochmal Shield zusammenbringen, und dann war Ambrose zurück und das war alles, das war so ganz komisch gerusht, du wolltest drei Stories auf einmal erzählen. Mhm. Und trotzdem waren Rollins immer da und hat abgeliefert. Und deswegen finde ich es jetzt irgendwie schön, ihn wieder, also wir haben ja schon bei diesem IC-Ding gesagt, okay, Rollins ist wieder da, Rollins ist wieder on top, so, der ist wieder zurück. Aber wenn er dann wirklich diesen Universal-Titel holt, dann ist er wirklich wieder on top, da, wo er hingehört, da, wo er schon vor, was war das, WrestleMania 30 vor 5 Jahren war. Und,
31.
Stimmt, 31, 30 war Daniel Bryan, wo er vor 4 Jahren war. Das schwingt emotional so viel mit für mich. Oder auch vielleicht für viele andere. Und, aber allein von der Storyline und vom Writing her fand ich Becky gegen Ronda extrem stark. Was aber wirklich eher an Becky liegt und weniger an Ronda.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das eine geht ja mit dem anderen irgendwo einher. Ich fand diese Promo von Becky und Ronda fand ich richtig geil. Ne? Also klar, es gab dann auch die Anspielung mit den Four Horsewomen natürlich auch noch von Becky in Richtung Bayley nach dem Match. Das fand ich schon mal ziemlich nett. Das hat man ja nicht im TV so richtig gesehen, aber dann ja wurde ja dann doch veröffentlicht alles. Das fand ich schon mal richtig geil. Ich fand Beckys Art so cool, wie sie dann zu Ronda immer Ronnie gesagt hat und sie da provoziert hat. Das fand ich so gut einfach. Und Ronda, ich weiß gar nicht genau, was ich zu dieser Promo von ihr sagen soll. Ich weiß nicht, ob das die beste Promo gewesen ist, die sie jemals gehalten hat, oder die schlimmste. Sie hat ja doch schon sehr stark auf die Buhrufe reagiert, oder?
Ja, also ich finde, also zumindest habe ich es so wahrgenommen, dass eine, also irgendwie, das hat auf mich so gewirkt, als könnte eine Ronda ihre Promo abfahren. Also hätten die Leute jetzt geboot, hätte sie das Gleiche gesagt. So.
Die Leute haben ja geboot.
Ja, ich meine, hätten die Leute jetzt gejubelt, hätten sie das Ach Gleiche so. Gesagt. Weil das war so viel. Im Endeffekt war es die gleiche Ronda Rousey-Promo so, ja, und wenn ich will, so, dann bringe ich dich um und so einen Scheiß. Und normalerweise buhen dann alle Leute, jubeln dann alle Leute und sagen so, boah, geil, machst du kaputt. Aber da war ja keiner auf der Seite von Ronda. Und im Endeffekt, also so, da ist jetzt keine Veränderung für mich. Und das wirkt so, als könnte auch eine Ronda Rousey jetzt mit dem Gebuhr nicht umgehen. So, weil jetzt ja auf einmal die ganze Crowd gegen sie geturnt ist. Mhm. Weil am Anfang war es immer so, boah, geil, Ronda Rousey, so, die ist so krass badass. Ja, und jetzt ist Becky Lynch da. Und die ist viel, viel beliebter in dieser Rolle.
Ja.
Und eine Ronda Rousey wird auf einmal super ausgebucht, was ich echt krass fand. Also das war wirklich extrem laut. Ja, und das wirkte so, als wäre eine Ronda Rousey damit überfordert.
Ja, so ein bisschen. Das fand ich dann sie wirkte auf jeden Fall. Ja, sie wirkte auf jeden Fall so, als hätte sie das, also A, als ob die das nicht ganz so erwartet hätte und B, als ob ihr das ein bisschen nahe gegangen ist. Andererseits ist sie wirklich, aber auch oder? Andererseits ist sie auch vom UFC-Ring gewohnt gewesen, dass sie da mal ausgebuht worden ist. Aber ich glaube schon, dass sie das, ne, das war ja das erste Mal, dass sie da so Gegenwind bekommen hat und also es wirkte auf jeden Fall so. Also wenn es nicht so gewesen sein sollte, dann war es eine geile schauspielerische Leistung, aber es wirkte auf jeden Fall so, als ob sie da emotional eingekratzt hat. Aber das macht es dann auch für mich aus, ne? Und dann auch eine Becky Lynch, die sie dann ja schon ziemlich in die Tasche gesteckt hat, muss man auch mal so sagen. Klar war Ronda da auch emotional drin und auch das, was sie gesagt hat, war natürlich emotional aufgeladen, aber Becky hat natürlich dann eine viel coolere Art irgendwie. Und sie ist ja momentan einfach eh so over. Ich glaube, die könnte dir auch aus der Zeitung vorlesen und du fändest es halt trotzdem total
cool. Also das war so krank auch, als sie die Promo gehalten hat. Sie hat einen Satz gesagt und es wurde gejubelt. Dann hat sie den nächsten Satz gesagt und es wurde gejubelt. Also das war immer so noch ein One-Liner und noch ein One-Liner. Und ich war immer so, ja, mach sie kaputt jetzt. das fand ich wirklich extrem cool. Und ja, also du siehst wirklich dann bei einer Ronda die Promo-Schwächen, wenn sie dann gerade neben so einer Becky Lynch steht, die irgendwie gerade den Run ihres Lebens hat.
Ja, es ist aber auch echt schwierig, da irgendwie noch gegen anzustinken, oder? Und ich glaube, das wird halt, da wird Ronda zu kämpfen mit haben irgendwie im Verlauf, ne? Weil, ja, die ist diese Rolle jetzt auch als Bösewicht, zumindest im Wrestling-Ring nicht so 100% gewohnt, sie ist die Reaktion nicht ganz so gewohnt. Ich glaube, sie ist jemand, wenn du ihr eine Promo vorlegst, und die hat quasi da die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu entfalten, dann kann sie das gut. Ich glaube, sie ist noch nicht so gut im Improvisieren, wie das viele Wrestler sind.
Weil
Wrestler
das hast du halt da gemerkt.
Ja, eben. Also, Wrestler könnte ich halt nun mal an die Wand nageln, wenn sie es wollen.
Ja, also kommt auf den Wrestler an, ne?
Selbst die schlechten Promo-Guys und Girls können das meistens besser als der normale Mensch das
kann. Ja gut, das stimmt natürlich.
Und dann gab es ja bei SmackDown gab es ja die Konfrontation mit zwischen Becky und Charlotte. Wie hätte das gefallen? Also was glaubst du, wird da draus? Sehen wir doch noch einen Three-Way in irgendeiner Art und Weise?
Ich habe davor wirklich Angst, ne? Also weil ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht eine Charlotte da drin haben. Und ich glaube auch nicht, dass sich die WWE damit einen Gefallen tut, eine Charlotte da reinzutun. Weil also ganz, ganz viele Leute haben darauf auch wirklich keinen Bock. Und auch wenn du immer so diese, also jetzt cool, jetzt komme ich irgendwie mit Facebook-Statistiken, aber auch wenn so News-Seiten posten, ja, es gibt Gerüchte, dass Charlotte irgendwie dabei ist, so was ist auf Nummer 1 immer? Der wütende Smiley-Emoji. Also der wütende Emoji. Und also da hat wirklich keiner Bock drauf, weil alle wollen dieses, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Rematch, obwohl es kein Match gab, von Survivor Series. So, und das wollen wir jetzt auf der großen Bühne haben. Ohne Charlotte. Also, und das ist blöd. So, du hattest ja auch nicht irgendwie AJ gegen Shinsuke Nakamura und Jinder Mahal war auch noch dabei.
Nein, jetzt übertreibt man nicht.
Nein, jetzt nicht von der Qualität, sondern du schmeißt ja nicht einfach irgendeinen Typen da rein.
Aber es würde schon passen. Das sind die drei. Also, ich meine, Becky und Charlotte sind halt zwei Frauen, die das Damenwrestling jetzt wirklich groß gemacht haben.
Ja, aber ich will
Becky
Charlotte nicht immer drin haben. So.
Ja, aber was heißt denn immer?
Ja, guck mal, du hast es doch gemerkt, auch bei der Fehde mit Becky, das verkommt immer mehr zu so einer Art Roman Reigns-Kram. So, dass die Crowd gegen Charlotte turnt und sagt, ja, wir haben es verstanden, du bist irgendwie die Krasseste, aber ich muss dich nicht immer sehen.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, also ich könnte mit beiden Varianten leben.
Ja, du bist Ronda ja auch gegen den Ramsey Mysterio Rumble-Sieg.
Ich finde, Ronda gegen Becky steht für sich gut. Ich finde es aber auch, gut, so rein vom, von der Gewichtung, glaube ich, kann man da auch was draus machen, dass du quasi dann Ronda und Charlotte gegen Becky hast, dass Becky eigentlich noch mehr als der, nicht Außenseiter, aber als noch mehr Badass dasteht, weil sie noch eine größere Übermacht gegen sich hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine Becky eine Ronda irgendwie schlagen kann und dass sie eigentlich auch schlagen muss, allein weil sie eben gerade der heißeste Scheiß auf dem Markt ist. Vielleicht muss man dann auch noch mal eine Charlotte mit da reinschmeißen, um so ein bisschen mehr Unwägbarkeit mit reinzubringen, weißt du?
Nee, weiß ich nicht. Sehe ich auch nicht so. Für mich ist Becky Lynch die Person, die in einem 1-gegen-1-Match Ronda Rousey ihre erste Niederlage reindrückt.
Okay.
Und ohne Charlotte. Mich würde auch mal wirklich die Meinung der Zuhörer interessieren. Könnt ihr jetzt mal gerne irgendwie unten reinschreiben oder irgendwie bei Twitter, ist mir egal, irgendwo. Und mir recht geben. Danke.
Ja, ich kann mit beiden leben. Ich fände nach wie vor diese Title Unification irgendwie spannend. Fände ich trotzdem irgendwie gut, wenn man da noch irgendwie den Bogen kriegen würde. Ich weiß aber aktuell nicht genau, wie man das kriegen soll.
Außerdem sehe ich Charlotte gegen Asuka im Rematch.
Ja, das wäre halt eben auch die andere Möglichkeit natürlich. Aber was wäre denn, wenn jetzt ich weiß es nicht. Ich tue mich da schwer mit. Wie jetzt nach der Konfrontation zuletzt, sieht es ja ganz klar danach aus, als wenn es erstmal mit Becky und Charlotte noch so über Elimination Chamber noch mal weitergehen würde.
Das hast du ja auch häufig bei der Road to WrestleMania, ne?
Ja.
Dieses, ja, wir haben noch zwei oder ein Pay-Per-View dazwischen. Wir machen noch mal irgendwas.
So. Das nervt mich übrigens auch an der modernen Ära quasi, also an der unfassbar viele Pay-Per-View-Ära und dass du einfach dann jetzt noch irgendwas machen musst, weißt du, früher hattest du beim Rumble die Konfrontation Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior und bei WrestleMania hattest du dann Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior, weil dazwischen war nichts mehr, dann ist das Programm aufgebaut worden und jetzt musst du plötzlich nochmal irgendwie einen Pay-Per-View füllen und der muss auch noch interessant und attraktiv genug sein, dass Leute den womöglich kaufen oder eben sich im Network anschauen.
Bin gerade ein bisschen verwundert. Sag mal, kann es sein, dass es diesmal sogar zwei Pay-Per-Views dazwischen gibt?
Fastlane ist
ja,
auch
Ja, Chamber noch, ne? Und Fastlane, ne?
Ja,
das stimmt. Ist super kacke.
Ja.
Also, so ist ja nicht so, dass eins schon reicht, sondern wir machen zwei. Cool, danke. Also, ja. Das ist echt Quatsch. Weil dann hast du wieder so irgendeine lauwarme 0815-Kack-Storyline dazwischen. Weil, also, das muss man ja auch mal sagen, so wie du es gesagt hast, gerade in der heutigen Ära ist die Road to WrestleMania auch wirklich häufig Rumble, zwei Wochen, dann zwischen Pay-Per-View und dann wieder drei Wochen vor Mania. Ja, und dazwischen ist, ja, wir machen jetzt mal, der kämpft mal gegen den und der kämpft gegen den. Und das ist danach wieder unwichtig. Also da hast du auch so dumme Matches wie, ja, setz doch mal deinen Rumble-Sieg aufs Spiel. Hahaha. So, ja. Ja, weiß, finde ich nicht cool.
Ja, weil im Endeffekt ist natürlich dann die eigentliche Road to WrestleMania, also ohne Unterbrechung, ist dann quasi ja wirklich nur vier Wochen oder sowas, ne? Und da dann nochmal quasi wirklich so das Ding zu bündeln, ist dann die große Kunst. Ich bin da auch kein Freund von und ich finde auch, dass zwei Pay-Per-Views auch echt zu viel sind. Und Fastlane, ich bin mal gespannt, also letzten Jahre war es ja dann auch immer so, dass es dann nochmal Number One Contender-Matches und so ein Blödsinn gegeben hat. Brauche ich eigentlich nicht so unbedingt. Also, ja, auch wenn ich zum Beispiel eine Charlotte da durchaus drin sehen würde, ich muss jetzt nicht nochmal sehen, dass, keine Ahnung, Seth Rollins nochmal seinen Titel irgendwo aufs Spiel setzt. Weil ich glaube auch, dass diese ganze Sache, allein weil wir jetzt zwei Events noch dazwischen haben, was willst du denn jetzt mit dem Seth Rollins machen in der Zwischenzeit? Dann sitzt er jetzt die ganze Zeit im Schaukelstuhl am Ring und sagt, ich habe meine Titelchance bei WrestleMania und ruht sich aus oder was?
Ja, also, der alte Stuhl von Bray Wyatt.
Ja, genau.
Ja, also, ja, das ja, aber, ist wirklich so dieses
was,
Problem.
Was machst
dabei?
Du in den zwei Monaten jetzt noch mit ihm?
Ja, also ich hoffe wirklich nicht, dass es dieses gibt. Ja, setz doch mal eine Title-Shot aufs Spiel gegen Baron Corbin.
Ja, oder gegen Braun halt nochmal, ja. Ne? Dass dann aus irgendwelchen dubiosen Gründen Braun gewinnt irgendwas, keine Ahnung, von mir aus dann einen anderen Elimination Chamber und dann gibt's auf einmal nochmal Seth gegen Braun einfach.
Bei Fastlane.
Ja.
Ja. Ich muss aber trotzdem sagen, so ein Sieg über Braun wird ja Seth nochmal ein bisschen besser aufbauen, ne?
Ja.
Also dann hättest du dieses, ja, Braun hat es nie geschafft, Brock zu besiegen. Seth besiegt aber Braun. Ergo, Seth hat bessere Chancen. Also, das könnte man noch irgendwie so verkaufen, ne?
Ja.
Ja. Und Brock hört ja eher einfach nicht auf. Also, das Problem ist schon mal gelöst.
Das stimmt. Ja, also, es ist halt alles nicht so mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen vielen Pay-Per-View-Geschichten noch zwischen Rumble und WrestleMania.
Also, Chamber dazwischen finde ich nicht schlimm. Bin ich ehrlich. Chamber,
das kann man
die
machen.
Gehört da für mich auch irgendwie hin.
Ja, aber Fastlane ist halt auch so. Fastlane ist wie Roadblock, nur umgekehrt.
Ja, Fastlane ist einfach ein Roadblock.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Was machen wir denn mit Braun eigentlich jetzt dann in Zukunft? Also, wo siehst du den jetzt auf der Road to WrestleMania? Jetzt möbelt er da wieder mit Drew McIntyre und Baron Corbin rum. finde ich jetzt auch nicht so geil, oder? Also ich weiß nicht, es ist ja quasi wieder so zwei Schritte zurückgeführt.
Ja, also irgendwie, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, einfach mit Baron Corbin fäden lassen. So wirkt es momentan ein bisschen.
Ja.
Also Drew sehe ich als ganz heißen Anwärter auf Rollins nach Mania. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir ein Match zwischen Drew McIntyre und John Cena bekommen. Irgendwie, also ich finde, das passt auch irgendwie. So also ein bisschen, was die Promos angeht, das macht auch Sinn. Und dann kann auch ein Drew McIntyre einen Cena besiegen. Nur das Problem ist, dann hast du einen Drew da schon mal rausgenommen, dann hast du wieder mal nur Braun und Baron Corbin übrig. Und das haben wir jetzt ungelogen und auch nicht übertrieben, viermal mindestens gesehen, die Fehde, immer mal wieder. Die haben so eine gewisse On-Off-Beziehung. Ich weiß nicht, was du mit dem Braun machst. Was schade ist, weil er super, super heiß war, aber das nimmt jetzt auch wieder ab und das ist auch bei mir, dass ich sage, ja, also ist halt der Braun, ne? Schmeiß da mal was um, schmeiß da mal jemanden weg, zerbricht da mal was. Der Hype ist bei mir auch wieder vorbei.
Total. Also das haben sie ja eh komplett gegen die Wand gefahren. Also ich habe schon gesagt, dass für mich Braun jetzt schon einer der großen Verlierer der letzten Monate und auch, glaube ich, dieses jetzt schon des kommenden Jahres wird, weil er einfach so komplett aus dem Fokus
gerückt ist. Ich bin super gespannt.
Vom heißesten,
auf unserem Podcast in einem halben Jahr, wo wir sagen so, okay, das ist jetzt aber die Chance der WWE, endlich mal was Richtiges mit Braun Strowman zu machen. Wie wir es wirklich. Also ich glaube, du kannst einfach durch unsere Podcasts oder durch unsere Previews und Reviews springen, immer so 6 Monate und sagen wir, Mann, Braun ist gerade richtig gut. Ach Mann, Braun, schon wieder verkackt. Ah, Braun ist gerade richtig gut. Jetzt wird's aber was. Ah, nee, der ist super langweilig. Also so gefühlt ist das die Headlock-Geschichte, dass wir immer wieder sagen, Braun ist gut. Ach nee, haben sie wieder verkackt. Braun ist gut. Ah, wieder gegen die Wand gefahren.
Das ist jetzt der Moment, wo man den Titel an Braun Strowman geben muss.
Ja, ich glaube, du kannst einfach so eine Collage daraus zusammenschneiden, wenn wir das im Podcast sagen und bist bei so einem 5-Stunden-Podcast.
Wahrscheinlich. Dann kannst du doch irgendwo mein Rage-Out irgendwie mit reinpacken, wo Braun Strowman mit Nicholas Champion geworden ist.
Ein großer Moment seiner Karriere, ich sag's, wie es ist.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was man mit ihm macht. Also ich habe das Gefühl, der ist gerade so ein bisschen im Niemandsland. Den holt man immer mal wieder raus, dann um jemanden gut aussehen zu lassen. Deswegen halte ich diese Geschichte mit Seth gar nicht für so absolut abwegig.
Nee, das war mit Roman auch, glaube ich, auch so, oder? Wo Roman auf dem Weg zu WrestleMania war. Da hat er, glaube ich, auch Braun besiegt. Da gab es doch dieses War das nicht sogar so dieses relativ gute Fastlane-Match oder so, wenn ich mich nicht täusche? Wo alle gesagt haben, ach Mann, das war ja gar nicht so kacke.
Er hat auf jeden Fall ein relativ gutes Match gegen Daniel Bryan damals gehabt, im Hinblick auf seinen ersten Run damals.
Wo er auch den Shot aufs Spiel gesetzt hat.
Ja, genau.
Genau, aber ich meine, da war was irgendwie mit Braun. Ja, schon 2 Jahre her oder so, ja. Auf jeden Fall ist es traurig, aber momentan wirkt es wirklich so, als wäre Strowman nur dafür gut, um dieser Übergangsgegner zu sein.
Ja, es war 2017, glaube ich, war es, wo die beiden aufeinander
getroffen
sind bei Fastlane. Ja, also wie gesagt, derzeit eher so der Übergangsgegner, das ist auch ein bisschen schade. Und ich sehe ihn dann auch tatsächlich eher in so einem Midcard-Match in irgendeiner Form.
Andre the Giant Battle Royal.
Ja, oder halt Leiter-Match. Sag es falsch, steckst du in Leiter-Match, weißt du, wenn ich weiß, was du lieber machst. Leiter-Match. Und der kann ja dann auch Leitern durch die Gegend werfen und hochheben und so.
Der könnte ja mit Nicolas, könnte der ja Women's Tag Team Champion werden.
Ja, wieso auch nicht? Braun Strowman?
Ja, genau.
Ja, läuft. Wir haben offensichtlich eine neue Ansetzung mit Finn Balor gegen Bobby Lashley um den IC-Title. Finn Balor, der ja ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert hat gegen Brock Lesnar, wenn auch kurz und knackig, ist jetzt dann direkt von Bobby Lashley zusammengemöbelt worden. Und es gab ja Gerüchte, dass er jetzt dann quasi als nächster dran ist als IC-Champion. Fände ich gut. Ich sehe ihn da aber, also ich könnte mir da auch vorstellen, dass es da irgendwie ein Multi-Man-Match Richtung WrestleMania gibt. Also das ist so meine Prognose, dass man da mehrere Contender irgendwie herausfiltert und dass er dann da eine Rolle drin spielen wird. Wie ist das bei dir?
Also das typische Mid-Card-Title-Match. Ja, genau. Wir nehmen einfach 6 der Besten von Raw und SmackDown und dann machen die einmal IC und einmal US Championship.
So ein 3-Way, keine Ahnung, packt noch Elias rein oder sonst
was. Also,
die wissen ja auch nicht genau, was sie machen sollen.
Wollte ich gerade sagen, da wollte ich auch so die Brücke hinzuschlagen, weil Finn Balor hat mir wirklich extrem gut gefallen, auch auf dem Weg zum Rumble. Ich hoffe jetzt nur inständig, dass er nicht wieder in diesen Grinse-Balor abrutscht. Du sagst so, ja, ich bin hier und Mann, ist das schön und alles cool, hahaha. Sondern das soll weiter so irgendwie verbissen sein, seine Kante beibehalten, die er sich jetzt erarbeitet hat in diesen letzten 3 Wochen. Und ich meine, das musst du auch erstmal schaffen. Finn Balor von komplett diesem Typen, wo alle gesagt haben, ja, oh, der grinst nur, die haben den ja in 3 Wochen aufgebaut und haben gesagt, ja, ich nehm denen das ab, dass der jetzt gegen Brock kämpft. Das war ja wirklich ein extrem guter Aufbau. Und das darfst du meiner Meinung nach jetzt nicht wegwerfen. Sondern behalt das bei. Ein Leo Rush und ein Bobby Lashley, die machen ja auch irgendwie jetzt nicht Spaß, aber man kann sie sich anschauen. Also weil ein Leo Rush wirklich ein gutes Mouthpiece ist für einen Lashley, der dann einfach irgendwie nur daneben steht. Also so ein bisschen so ein Bootleg Brock Lesnar. So nur, dass dann Leo Rush Paul Heyman ist und Bobby dann eben Brock. Ja, und dann musst du irgendwie noch einen Elias unterbringen. Und ich hätte eigentlich gesagt, ich möchte einen Elias endlich mal als IC-Champion sehen. Nur jetzt hat man den irgendwie wieder heel geturnt. So von jetzt auf gleich. Und das finde ich Käse. Siehst du das auch so?
Wie fandst du, ich wollte gerade fragen, Gegenfrage stellen hier, wie fandst du eigentlich den Heel-Turn? Ich wundere mich auch, dass man ihn so schnell wieder Heel geturnt hat, weil man hat ja gerade das Gefühl gehabt, dass er sich so ein bisschen da overfühlt oder wohlfühlt in der Rolle. Und ich glaube aber, man hat keinen Plan, was man mit ihm sonst anstellen
soll. Aber ich glaube, du hast nie einen Plan, was du mit Elias machen sollst. Du sagst wirklich, ja, der kann irgendwie da seine Konzerte spielen, die häufig das Gleiche sind, aber trotzdem irgendwie witzig und die ziehen immer eine Crowd-Reaction. Der Typ ist mega geil für unsere House-Shows. Ja, und was sonst mit dem machen? Ja, machen wir einfach mal so ein Elias-Konzert. Und das finde ich wirklich, ich sag, wie es ist, ich finde das scheiße. So ein Elias, der hat mega Bock gemacht als Face. So, die Leute hatten richtig Bock. Du hast auch wirklich in dieser Promo gemerkt, dass irgendwie die ganze Crowd war so, ja, jetzt ist er doch wieder Heel, aber wir mögen ihn doch. Warum? Und jetzt nur da, um irgendwie Jeff Jarrett reinzubringen und Road Dogg, kriegt er jetzt ein Mania-Match gegen Jeff Jarrett?
Nah, also so, ich glaube, das ist nur so ein kurzfristiges Vehikel, um ihn da zum Heel zu turnen.
Das ja, aber das ist doch, also, was weiß ich nicht, wenn er jetzt irgendwie Jeff Jarrett, der Plot-Device ist, um Elias Heel zu turnen, einfach nur, damit er wieder Heel ist. Also das ist für mich ein Kackaufbau. Ich finde, das passt auch nicht zu einem Elias, der irgendwie auch, also der hat ja nie was Besonderes gemacht, wenn du mal ehrlich bist. Aber die Leute hatten immer Bock und waren immer super laut bei Elias, obwohl er nichts von Bedeutung gemacht hat.
Ja.
Und das jetzt einfach ja, so. Ja,
weil er die Ausstrahlung hat.
Ja, genau. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir turnen jetzt wieder Heel, damit irgendwas passiert, das ist für mich eine dumme Entscheidung.
Ja, mich hat's auch extrem überrascht, muss man sozusagen. Ich fand das jetzt irgendwie ganz, ganz lustig. Ich fand's auch lustig übrigens, dass nachdem ich schon With My Baby Tonight gesungen habe, auch der Road Dogg nochmal With My Baby Tonight gesungen
hat. Hat's einfach nachgemacht.
Ja, natürlich, ne?
Alle machen dem Olaf nach.
Natürlich. Jeder will wie ich sein, weißt du. Nein, aber das war schon ein bisschen merkwürdig. Also ich fand es ja schon beim Rumble merkwürdig, weil das irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat so richtig. Und jetzt, ich kann mir eben vollständig klar, dass man da vielleicht noch mal ein Match macht, was aber ziemlich grauenvoll wird natürlich, bis WrestleMania. Ich habe keine Ahnung, was man mit Elias bei WrestleMania macht, außer dass man ihn irgendwie in ein IC-Title-Match steckt und man macht ein Multi-Man-Match draus. Also ansonsten sehe ich da nicht das Vertrauen in ihn. Also wie du schon gesagt hast, ne, er ist natürlich da so als Pausenfüller und wieder für House-Shows und auch für so kleinere Segmente ist er echt gut, aber man hat es eben noch nicht geschafft, ihn irgendwie so zu platzieren, dass man ihn auch als Wrestler wirklich 100% ernst nimmt. Ne? Das muss noch kommen. Und da mal abwarten. Ne? Klar kann man da auch irgendwie so ein Match gegen Braun irgendwie dann vielleicht irgendwie in Betracht ziehen, so nach dem Motto, wir haben bei beiden keinen richtigen Schimmer, was wir mit denen anstellen, deswegen setzen wir sie gegeneinander. Ist das dann was Geiles? Wahrscheinlich aber nicht.
Das sieht doch nicht mehr leicht gut, ne?
Nee, natürlich nicht. Aber hatten wir doch auch schon mal so.
Ja,
so
wir hatten schon super oft.
Also, deswegen, also WWE weiß offensichtlich noch nicht genau, wo man mit ihm da hin möchte. Und auch als Heel, ich meine, was stellt ihr denn auch als Heel da? Klar, der beleidigt Leute.
Ja, aber das war's.
Mit der Gitarre.
Also, ja, eben. So im Endeffekt, als Face hat er dann einfach die Bösen mit der Gitarre geschlagen und als Heel dann die Guten mit der, also die Guten, in Anführungsstrichen, mit der Gitarre. Und das ist irgendwie sehr kurzfristig gedacht. Das war wieder so eine Aktion, wo gesagt wurde, zumindest wirkt so, ja, Hauptsache es passiert was.
Ja, das hat man ja eh, das ist ohnehin was ich jetzt so ein bisschen aus den letzten Wochen mitnehme. Man versucht wirklich da in jeder Show quasi irgendwie eine Überraschung mit einzubauen und dann auch wirklich so Überraschung um Überraschung willen so ein bisschen. Mm-hmm. Und das halte ich auch nicht für so sinnvoll. Auch jetzt dieser, um das zu SmackDown rüber zu wechseln, diese Geschichte mit R-Truth und Rusev und Nakamura, das ergibt für mich alles von vorne bis hinten bislang zumindest noch nicht so recht Sinn. Also für dich?
Ich sag mal so, als Shinsuke den Titel gewonnen hat, habe ich gedacht, das habe ich auch David geschrieben, das wirkt ein bisschen wie dieser WWE-Move. Ja, hier hast du einen Titel, aber bitte, bitte geh nicht. So dieses, ja, so du kriegst einen Titel und du kriegst einen Titel und ihr kriegt einen Push und du kriegst einen Push, weil du liest ja auch überall heutzutage, ja, der Wrestler wird jetzt gepusht, weil der ist unzufrieden oder sowas. Und da ja, dachte klar. ich wirklich, okay, die geben jetzt Shinsuke den Titel, damit er bleibt. Was ich auch irgendwie schade fand, weil Rusev hat ja eigentlich Spaß gemacht, ne? Und Rusev Day war dann ja auch irgendwie wieder dabei, over zu werden. Weil, also für eine Pre-Show war ja auch wirklich gute Stimmung. Und auf einmal turnt dann Rusev heel, R-Truth wird Champion, Shinsuke verliert. Also das war auch wieder so, ja, was ist denn gerade alles passiert? Ach, also das hab ich gar nicht verstanden. Und ich muss trotzdem sagen, ich finde es nicht schlimm, dass einer Truth Champion geworden ist. Weil A, ich es ihm unfassbar gönne. So, der spielt seine Rolle seit Jahren wirklich gut. Der ist unterhaltsam. Klar, man kann auch sagen, oh, Dance Break, super kacke. So, ich will lieber ein 40-Minuten-Match sehen, wo die sich einfach nur den Kopf einschlagen, was super technisches Wrestling ist. Aber unterhaltsam ist ein R-Truth, also das kann man irgendwie nichts gegen sagen, meiner Meinung nach. Und er ist ja auch kein schlechter Wrestler. Nee, und jetzt einfach immer so zu sagen, so, ja, hier, wir erkennen deine Leistung an, das ist vollkommen in Ordnung. Außerdem, was auch für einen R-Truth spricht, ist, er kann auch jetzt gerade durch den Sieg über Nakamura und Rusev, was natürlich irgendwie zwei glückliche Siege waren mit den Roll-Ups, aber trotzdem, du kannst R-Truth gegen jemanden, der irgendwie gefühlt nichts kann, verlieren lassen. Und es wird einem R-Truth nicht wehtun. Ein R-Truth könnte aber auch gegen jemanden, der irgendwie okay ist oder ein vernünftiger Wrestler ist, könntest du ihn aber auch trotzdem gewinnen lassen. Also so dieses,
ja.
Ich finde, ein R-Truth tut keinem weh. Also, weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, wie du das meinst, ja. Und ich finde es auch vollkommen okay. Also klar war es irgendwie überraschend, dass er jetzt das Ding da gewonnen hat, weil er doch eher der Clown gewesen ist, natürlich über die letzte Zeit. Aber zugleich, man hat es ja auch damals schon gesehen. Also der ist ja auch jemand, der durchaus einen ernsten Charakter spielen kann. Jetzt hat er so ein bisschen diese Upset Kid-Geschichte, also der Überraschungssympathieträger irgendwie, der durch einen Roller gewinnt und dann eben eine Übermacht gegen sich hat. Das finde ich auch gar nicht mal so dramatisch, aber mich wundert dieses Bündnis zwischen Rusev und wie gesagt, dass man den jetzt heel turnt, verstehe ich nicht so ganz. Und dann auf einmal noch in Tag-Team mit Nakamura oder in einer Verbindung mit Nakamura, wundert mich auch.
Der Typ, der Lana ja angegriffen hat, in Anführungsstrichen.
Ich musste direkt wieder an die League of Nations denken.
Ja, es ist wirklich so, ne? Wieder so, ah ja, die bösen Ausländer. Also,
ja.
Das ist irgendwie schwach. Also es gibt nur alle, es gibt nur die European Union. Das sind die Guten.
Genau.
Nein, aber, ach, keine Ahnung.
Aber das hat wirklich sowas für mich gehabt, weißt du. Jetzt hat dann R-Truth ist jetzt US-Champion und kämpft gegen die bösen Ausländer. Ja, okay. Finde ich merkwürdig. Ich freue mich für R-Truth. Ich mag den Typen halt irgendwie, weil der mich dann, obwohl er eben so merkwürdig immer wieder ist, aber er schafft es dann trotzdem, mich auf eine merkwürdige Art zu unterhalten. Und das ja, ist okay.
Also auch jetzt zum Beispiel hier mit dieser Mixed-Match-Challenge. Ich habe mir dann auch das Video angeschaut, wo R-Truth und Carmella in hier Stanford, Connecticut, da bei dem WWE-Headquarter waren. So, natürlich, ja. Das ist halt das ein absoluter No-Brainer, aber es macht Spaß.
Ja, das gehört auch zum Wrestling dazu, sage ich immer. Muss es nicht immer geben oder sonst irgendwas, und muss ich auch nicht über die Dauer von 2 Stunden haben, aber das darf es innerhalb von einer Wrestling-Show auch geben und das unterhält einfach. Ich fand auch die Dance-Breaks in Ordnung. Ne? Sowas kann auch dazugehören. Muss nicht dazugehören, kann aber dazugehören. Ja, wie gesagt, ich finde den Heel-Turn von Rusev finde ich ein bisschen merkwürdig und jetzt auch diese ganze Konstellation. Vielleicht dröselt man das ja irgendwie auf in Zukunft. Schauen wir einfach mal, ne? Ja, wenn wir da schon bei SmackDown sind, dann lass uns doch hier noch so ein bisschen das andere Programm fahren. Wir haben bei SmackDown ja neue Tag-Team-Champions mit den guten Shane McMahon und The Miz, ne? Die besten Tag-Team-Champions aller Zeiten und überhaupt. So, wann kulminiert das Ding endlich, dass irgendeiner durchdreht und dem anderen ein paar reinhaut?
Das ist die große Frage. Also, ich sag mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, der Split kommt jetzt schon auf der Road to WrestleMania. Weil du hast ja im Endeffekt noch 2 Monate Zeit, das zu machen. Das wäre dann aber irgendwie sehr, sehr kurzfristig, meiner Meinung nach.
Ja.
Die zweite Möglichkeit ist, du lässt die beiden relativ lange Champions bleiben und hast dann irgendwie bei SummerSlam den Split. Oder ein The Miz kommt dann durch Shane McMahon an die Macht und also insofern, ein The Miz wird durch Shane McMahon WWE-Champion. Aber das, was dagegen spricht, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden so lange Tag-Team-Champions bleiben. Also, ja. Dass halt ein Shane McMahon so häufig da ist, weil, ja, ein Shane McMahon ist beliebt, aber viele Leute, ich merke es auch bei mir, haben so eine gewisse, sind gewiss, genervt von einem Shane McMahon. So, du sagst so, oh ja, jetzt sehe ich den schon wieder und ja, ja, es ist wieder der Coast to Coast. Och ja, springt er wieder irgendwo runter, cool. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und deswegen gibt es halt wieder dieses, was ich glaube, das Shane McMahon-Programm. Der kriegt einen Titel, kriegt seine Road to WrestleMania, hat sein Match, darf irgendwo runterspringen, Miss gewinnt, alles ist gut.
Also, meine Theorie ist jetzt, also ich glaube auch, dass die es halten, quasi erstmal das Titelgold bis WrestleMania. Und ich glaube, dass die bei WrestleMania, also die kriegen in irgendein größeres Programm und verlieren dann aber nach einem harten Match bei WrestleMania und dann gibt es den Turn. Ich glaube, dass der Miss ist prädestiniert dafür, dass das der WrestleMania-Turn wird, so ähnlich wie damals mit AJ und Shinsuke. Die beiden sind noch bis dahin super gute Freunde und wenn sie das Ding aber dann los sind, dann kloppt The Miz dem irgendwie einer rein.
Viel geiler wäre Shane McMahon turnt.
Ach Gott, bitte nicht. Ich finde aber auch The Miz auch als, also noch funktioniert er für mich als Babyface, weil er irgendwie, ne, so ein bisschen überdreht nett
ist. Ja, so ganz putzig, ne? So, super, super ja. Übermotiviert.
Ja, eben. Ne, so, aber das ist ja auch in Ordnung. So. Also ich mag, mir geht's auch, ich bin auch in der Fraktion, dass ich sage, mir geht ein Shane McMahon auf den Keks. Habe ich auch in der Rumble-Review gesagt, dass er mir da ein bisschen zu omnipräsent und mal wieder zu dominant gewesen ist, wie eben nun mal ein Shane McMahon so gerne so ist. Deswegen, ich hoffe, dass die beiden dürfen ruhig noch ein bisschen Champions sein. Und ich hoffe, dass es dann bei WrestleMania sozusagen den Cliffhanger gibt und den Split. Und dann die Heel-Turn wieder von The Miz. Und dann haben wir eine Überraschung bei WrestleMania, dass es einen Split gegeben hat und dann sehen wir weiter. Da springen wir zum nächsten Posten hier, ne, innerhalb der Geschichte aktuell. Sollen wir eigentlich mal zu Daniel Bryan kommen?
Kommen wir zum, schon gecallt kommen wir hast? Zu unserem Ökomann.
Genau.
Mit seinem neuen Öko-Freund.
ich finde es halt witzig, dass sie jetzt bei Eric Rowan wirklich diese Geschichte rauskramen, dass er ja hochintelligent ist und ich weiß nicht, was liest und eigentlich ein, was ist ein Winzer ist er eigentlich, ne? Und überhaupt.
Das haben sie ja auch schon damals immer gesagt.
Ökowein.
Ne?
Als er ja, wahrscheinlich von Ökowein.
Ja, genau, der macht den selber. Der stampft den selber mit seinen Füßen.
Mit ungewaschen.
Ja, das ist für den Geschmack. Großteil ist auch wirklich, dass jetzt das O bei Rowan in seinem Titantron einfach dieses Recycling-Symbol ist. Also, oh Mann, da hat sich wieder einer richtig für gefeiert. Er hat gesagt so, Leute, pass auf, ich hab die Idee. Wir nehmen Eric Rowan, alle so, ja, okay, und was machen wir? Der so, wir tauschen das O. Einer steht so auf, der so, ja, und was machen wir dann? Mit dem Recycling-Zeichen. Alle schreien so, oh mein Gott, unfassbar. So, spritzt mit Champagner rum, einer springt aus dem Fenster. Einer nennt sein Kind irgendwie Eric Rowan.
Aber auch mit Ökozeichen, ne? Beim Standesamt dann so. Aber das O ist das Ökozeichen.
Ja, machen dann hinter so ein Copyright-C von der WWE. Genau. Trade Eric Rowan TM.
Ja, also, wie gefällt dir die Kombination aus den beiden? Und was glaubst du, was erwächst daraus noch? Glaubst du, wir kriegen dann noch die vegane White Family, wie ich es jetzt ja schon letztes Mal angekündigt habe?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe es in den Rumble gesehen. Und auf einmal kommt der Eric Rowan raus. Und ich dachte mir aber, das ist doch ein Knüppelbruder. So, der gehört doch zu den Knüppelbrüdern. Wo ist Luke Harper? Und warum ist er jetzt auch. Die Tattoos sind auch neu, ne? Also, er hat eine Do-Over. So, und ich, also wirklich, ich weiß nicht, warum man da einen Eric Rowan auf einmal nimmt. Ich war super verwirrt, perplex. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht. Ist jetzt so, weiß ich nicht. Eric Rowan, der Schläger für Daniel Bryan, der Öko-Schläger oder so. Also ich finde die Sache mit dem Titel finde ich super lustig, weil das passt auch, ne? Und ich mag auch diese ganzen Sachen, die Daniel Bryan sagt, zum Beispiel großes Highlight bei Raw, wo dann irgendwie Rollins dafür anzählt und sagt, ja, jedes Mal, wenn er Burn It Down sagt, ist er irgendwie für Luftverschmutzung und sowas. Also das ist einfach genial. So, das ist super stark. So, dafür lieben wir unseren Bryan. Aber, ich weiß noch nicht, was aus Eric Rowan Sache wird. Im Endeffekt, er steht jetzt ja daneben und nickt. Und das war's. Mhm.
Ja, ich weiß auch noch nicht genau. Also aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass man da noch einen Luke Harper daneben stellt. Besonders,
ich mochte die Bludgeon Busters übrigens, ne? Ich fand die wirklich cool.
Ich fand die jetzt auch nicht so katastrophal schlecht, wie das viele sagen. Also ich fand die eigentlich auch okay, weil sie auch eben ihre Rolle gehabt haben. Klar war das irgendwie so aus einem schlechten 80er-Jahre-Horrorfilm, wie die beiden aufgetreten sind. Aber so what? Ich fand das in Ordnung. Und das ist trotzdem ein gutes Tag-Team.
Ja, das waren auch gute Matches so gegen die Usos und sowas. Also du kannst eben nicht sagen, also das war noch mit eins der besseren Tag-Teams, die du so insgesamt in der WWE hast.
Ja, also ich weiß, es gibt ja auch einige in der Runde, die die beiden überhaupt nicht mögen und die beiden stinkelangweilig finden. Ich finde die trotzdem in Ordnung, muss ich sagen. Also ich kann damit auch leben. Meine Frage an dich wäre jetzt aber, glaubst du, dass Daniel Bryan als Champion zu WrestleMania fährt? Oder glaubst du, der wird im Elimination Chamber, wo er ja dann gegen 5 weitere Gegner ja antritt, Samoa Joe, Mustafa Ali, Randy Orton, Jeff Hardy und Rey Mysterio? Nee.
Hast du AJ gesagt? Vergessen.
Ich glaube, ich habe AJ vergessen. Egal, aber wir wissen auf jeden Fall 5 Gegner. Glaubst du, dass er da verteidigt? Oder glaubst du, wir bekommen das vielerorts gemunkelte Match zwischen, ich glaube, AJ und Randy Orton wurde irgendwie schon vor Monaten mal angekündigt. Glaubst du, dass es sowas gibt? Ich finde das super unattraktiv, muss ich sagen.
Ja, es gibt ja, also ich liebe es auch immer, wenn wir Sätze anfangen mit, es gibt ja das Gerücht, das.
Ja.
Aber es gibt ja das Gerücht, das. Randy Orton, ja, so der Fox-Guy ist. Dass man sagt, so ja, der hat diesen Mainstream-Appeal, Randy Orton kennt man. Das wären für mich, also wo wir bei Braun noch von 2 Schritten reden, wären das für mich bei Randy Orton 17 Schritte zurück oder eher gesagt bei SmackDown. Dass du sagst, wir geben jetzt einem Randy Orton den Titel, weil der ist das Mainstream-Gesicht. Also genau das ist SmackDown doch gerade nicht. Und ja. es wäre auch zu schnell, wenn der Bryan Titel verliert. Ich könnte mir sogar, also ich denke, sagen wir es so, ich denke, die Fehde zwischen Daniel Bryan und AJ ist noch nicht zu Ende. Das ist noch nicht zu Ende erzählt. Aber wenn du jetzt irgendwie mit dem Belt wieder so heiße Kartoffeln spielst und sagst, dann gewinnt jetzt AJ den Chamber und verliert dann wieder bei Mania, das fände ich auch Schwachsinn. Von daher lass doch lieber Daniel Bryan bei Chamber verteidigen. Mein Problem ist nur dabei, was ist, wenn er dann irgendwie gewinnt durch Eric Rowan oder durch Luke Harper? Weil ich finde es super dumm, wenn in Matches, die dafür gemacht sind, dass keiner eingreift, Leute eingreifen.
Ja, vielleicht gibt es auch einen Öko-Chamber. Obwohl, wäre eigentlich der Öko-Chamber, wäre das Punjabi Prison?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber so dann darf es aber kein mit Stahl verstärkter Bambus sein, sondern nur Original aus ländlichem Anbau.
Ja, und natürlich mit irgendwie Hanf zusammengeknotet oder sonst irgendwas. Also die Seiten. Ja, und natürlich dann auch alles von alle Fairtrade und so und alle Stage-Crew und so müssen alle fair bezahlt werden und sowas. Ich möchte auch, dass Daniel Bryan noch ein bisschen Champion bleibt. Allein auch jetzt, damit er noch ein bisschen den Gürtel irgendwie tragen kann. Ich meine, ganz im Ernst, also wenn Daniel Bryan irgendwann mal diesen Gürtel verliert, es bietet sich ja an, das Ding dann zu verbrennen, oder? Also das muss doch irgendjemand, muss doch dieses Ding dann nehmen und dann verbrennen. Also das habe ich mir sofort gedacht, als ich das Teil gesehen habe. Wenn er das
so ein Randy Orton-Ding verbrennen. Er hat ja auch schon da das Sister Abigail-Hütte abgebrannt.
Ja,
eben. Och nee.
Komm, das muss man doch verbrennen.
Ja, klar musst du den verbrennen, aber nicht Randy Orton.
Nee, das nicht. Aber irgendjemand, der kaltblütig genug ist, Samoa Joe wäre halt geil. Ich will immer noch Samoa Joe mal als Champion sehen.
Ich sehe da auch irgendwo R-Truth. Was? Ich sehe da auch R-Truth. Der verliert dann den US-Titel und ist dann einfach in der Chamber und gewinnt.
Ja, nein, so rein zufällig verläuft sich auf dem Weg irgendwie.
Ja. Also ja, das ist, ich finde es schwierig, aber also für mich, also oder in meinem Kopf ist das feste Match bei Mania AJ gegen Bryan nochmal. Und dann bitte in gut.
Ich bleib ja dabei, also ich bin ja gerade so ein bisschen anscheinend auf dem Three-Way-Trip hier. Ich find nach wie vor Bryan AJ gegen Samoa Joe.
Ja, stimmt. Geil. So für die TNA-Callbacks, ne?
Yes, genau das. Das fände ich immer noch gut. Und dann kann für mich Samoa Joe das Ding gewinnen und verbrennt dann die Gürtel. Zu dem wird es auch super passen. Also er sagt, bah, ich will das Teil nicht. Ich verbrennt
einfach Daniel Bryan.
Genau, der wirft mit Daniel Bryan zusammen in die Tonne und schüttet Kerosin drüber und ab die Post.
Ja.
Nee, ich möchte auch Randy Orton nicht mehr in einer dominanten Rolle.
Nein.
Also der darf noch seine verrückten Sachen machen, darf Leute an den Ohren ziehen und solche Geschichten, aber
so. Genau. So Randy Orton, die Sachen, die Randy Orton ebenso macht.
Ja. Und da auch, also vielleicht auch, weil wir auch dazu eine Frage bekommen haben, glaube ich, von dem Ronaldinho, der hat gefragt hier, wie wir das Match zwischen Rey Mysterio und Andrade fanden. Ich fand die beiden Matches total geil.
Ja, muss waren
ich
super gut.
Sagen. Ich fand die fantastisch. Wo geht da der Weg hin?
Ja, das ist halt eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. So, was machst du mit den ganzen guten SmackDown-Wrestlern? Also, weil du hast ja einen Ray, der jetzt irgendwie, ein Ray, haha, super witzig, dient jetzt aber auch als Sprungbrett für andere Talente. Ein Almas macht sich, kommt aber großteils über die Matches, ne?
Ja.
Mustafa Ali wird auch irgendwie gut aufgebaut und ich muss sagen, ich bin großer Mustafa Ali-Fan. Ich finde den wirklich cool.
So,
ja. Und unseren pakistanischen Seth Rollins. Und Samoa Joe, also weiß ich, der ist ja, glaube ich, schon seit 2 Jahren jetzt da, ne? Seit 33. Ja, ja. und hat seitdem jetzt aber auch noch nicht so wirklich was erreicht. Ist immer gut, hat seine Fäden, verliert dann am Ende. Ja, und dann fängt sie wieder von vorne an. Also irgendwie, ein Joe muss ja auch mal so den nächsten Schritt gehen. Also klar, du würdest jetzt sagen, du würdest ihn in dieses WWE-Titelmatch packen. Würde ich sogar auch unterschreiben. Dann ist eben die Frage, was wird... Also machen wir da auch wieder ein Multi-Match? Sagen R-Truth, Rusev, Shinsuke, Rey, Almas, Ali?
Und dann hängst du das Ding wieder über die Decke und machst wieder ein Leiter-Match?
Ja.
Okay.
Championship Scramble.
Ja, einfach. Wir hängen einfach alle gut.
Armageddon, Hell in a Cell.
Ja, das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Das habe ich auch heute gelesen, dass es halt auch einfach so ein Smonch-Ding gibt. Irgendwie mit 6 oder 8 Wrestlern und dann um den US-Title. Kannst du natürlich auch machen. Also warum nicht? Aber da sind natürlich auch ein paar Leute, wo man sagt, ja, okay, die könnte man vielleicht auch besser in einem Einzelmatch oder sonst irgendwie positionieren. Ne? Also gerade auch ich sehe ja gerade Samoa Joe und auch eine Andrade sehe ich als jemanden, die musst du eigentlich irgendwie gerade auf der ganz großen Bühne jetzt auch mal präsentieren und dann auch mal dem Vertrauen schenken und sagen, so, jetzt hier, rennt mal so ein bisschen, zeigt mal, was ihr könnt und dann sehen wir weiter. Und ich meine damit nicht nur, zeigt mal, was ihr könnt und holt einen Gürtel von der Decke, sondern wirklich, habt hier ein schönes 10, 15, 20 Minuten Match in irgendeiner Art und Weise und dann gewinnt das Ding auch. Und deswegen, gerade Samoa Joe, der ist ja auch schon nicht mehr der Allerjüngste, der muss jetzt auch mal irgendwann seinen Moment bekommen und der darf nicht nur Badass aussehen, sondern der muss halt auch Badass sein und sich auch mal wirklich ein großes Match holen.
Ja,
so
sehe ich auch so. Natürlich, was natürlich dann irgendwie wieder für diese Multi-Man-Matches spricht, ist, dass du ganz vielen verschiedenen Leuten Spotlight geben kannst, ne?
Ja. Aber an was erinnerst du dich denn da am Ende noch?
Also, weißt du noch, wo Sami Zayn fast Kevin Owens umgebracht hat? Kannst du dich daran erinnern? Wo ihn so, das war wie so ein, so ein Full-Nelson-Griff, so wie so ein Dragon-Suplex, so ähnlich war dieser Move.
Ja, ja.
Und wo dann Kevin Owens mit seinem Nacken auf die Leiter gelandet ist, daran erinnere ich mich.
Ja, und stecken geblieben ist, ja, quasi, genau. Ist, oder?
Oder wo Sami durch die Leiter gesprungen ist. Das war auch cool.
Ja, oder wo Zack Ryder IC-Champion geworden ist.
Ja, das Finale, daran erinnert man sich immer.
Ja, aber es ist halt trotzdem so. Ich weiß nicht. Also ich würde da echt auch ein paar Leute lieber in Einzelmatches sehen.
Ja, das stimmt.
Finde ich also ein bisschen schwierig. Aber also gerade in der Midcard ist natürlich da jetzt massiv bewegt.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass R-Truth nicht bis Mania Champion bleibt.
Das glaube ich auch nicht. Der wird dann noch irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Gürtel jetzt oft wechseln wird und wirklich ein bisschen hintertitschen wird. Also mal schauen. Wir haben auch noch einen neuen Titel, den wir hier irgendwie demnächst mit Titelhaltern irgendwie versehen werden. Wir haben noch den Damen-Tag-Team-Champion-Titel. Wie gefällt dir bis jetzt der Aufbau eigentlich von dieser ganzen Geschichte? Ich finde, das ist alles super rushed und ich finde auch eh, dass man den Gürtel nicht unbedingt braucht. Wir haben ganz wenige etatmäßige Tag-Teams irgendwo. Wie gefällt dir das insgesamt?
Also, wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man natürlich sagen, das ist einfach das Ding, was die Frauen im Main-Roster hält, damit man den Rumble jedes Jahr rechtfertigen kann. So, damit du einfach genug Frauen da hast. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit diesem brandübergreifenden Kram funktionieren soll. Also, wie machst du, gibt's dann bei jedem Pay-Per-View dann irgendwie, ja, okay, jetzt darf SmackDown antreten, weil Raw hält den Titel oder sowas? Das verstehe ich noch nicht wirklich, wie du dann die Number One Contender aufbaust. Auch dieses, ja, die ganzen Teams, die du jetzt auf einmal komischerweise hast. So, dann kämpft der mit dem zusammen und so, ja, das ist jetzt auf einmal ein Tag-Team. Einfach nur, damit du ein Tag-Team hast irgendwie. Weil du musst ja auch bedenken, ich glaube, du brauchst ja 6 Teams, ne? Doch, sind 6 Teams im Chamber, oder? Ganz normal.
Yes.
Ja.
Ja.
Dann brauchst du jetzt ja erstmal 12 Frauenteams für die Qualifying-Matches. Also so viele hast du doch gar nicht. Und also das, keine Ahnung, das gibt mir alles gar nichts. Und ich glaube, das ist auch ein Titel, der ist dann da. Und die Titelträger sind dann super egal. Dann hast du vielleicht mal gute Champions, vielleicht irgendwann auch eine Bayley und eine Sasha Banks. Aber das war es dann auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Titel irgendwie eine Relevanz hat, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, was die ganze Geschichte angeht. Auch aus demselben Grund, wie du es jetzt gerade eben schon angesprochen hast. Wie gesagt, man hat es da, klar, wird man irgendwie 6 Tag-Teams irgendwie zusammenkriegen. Wenn man so Tamina und Nia Jax kann man ja so akzeptieren als Tag-Team. Man kann auch natürlich die Riot Squad kann man da irgendwie akzeptieren. Bayley und Sascha kann man auch irgendwie sich da irgendwie zurechtbiegen. Aber trotzdem, so langfristig wird das eine schwierige Geschichte. Ja, Absolution gibt's auch nicht mehr. Aber Mandy Rose und
Ja, Sarah das Deville, meine ich
ja, Absolution. Ja, nicht mehr Absolution. Ja. Klar, das kann man sich irgendwie alles zurechtbiegen. Übrigens, weißt du, wen ich gerne als Tag-Team bei da sehen würde? Die Sky Pirates, also von NXT, also Kairi Sane und Io Shirai. Die finde ich super geil. Die haben mir letztes Mal super gut gefallen. Fände ich total interessant, die da in dem Mix zu sehen. Fände ich gut. Ansonsten bin ich da aber bei dir komplett. Also ich finde, das ist ein bisschen gerusht. Ich fühle bis jetzt noch nicht, dass es das irgendwas Besonderes sein soll. Ja, mal sehen, wie das dann beim Elimination Chamber wird. Also, was erwartest du dir da von dem Match? Glaubst du, das wird gut?
Ich bin ganz böse und sag, ich erwarte davon ganz viel Gebotsche. Also, so böse, wie es auch ist, du hast es auch wieder im Frauen-Rumble gesehen. Ich fand, die erste Hälfte war katastrophal. Ja. Auch gerade so Lacey Evans, Grüße gehen raus. Ja, und ich
bin kritisiert worden. Schöne Grüße an den DX-Member. Ich sag's jetzt wahrscheinlich böser als gemeint. Der DX-Member hat gesagt, ich soll mit der Lacey Evans nicht so hart ins Gericht gehen. Sie hat sich ja hinterher gefangen. Aber es war trotzdem nicht gut.
Gut ist anders. Und ich kann mich auch noch an den letzten Damen-Chamber erinnern. Der war auch nicht wirklich geil. Von daher, ich sag mal so, ich gehe da mit ganz, ganz negativen Erwartungen dran, aber dann kann ich ja eigentlich nur überrascht werden, ne?
Ja, ich erwarte da jetzt auch nicht total viel von, aber hoffe auch, dass man da sich einfach was Cooles ausdenkt und dass da doch irgendwas Gutes bei zusammenkommt. Und ich weiß gar nicht, Kai, hast du hier noch andere Punkte, die du irgendwie anschneiden möchtest?
Nee, ich glaube, damit haben wir alles angesprochen. Was mich am meisten genervt hat, war wirklich die Sache mit Elias. Das ist mir echt übel aufgestoßen. R-Truth fand ich ganz schön. Ja, Braun ist raus. Super froh über Rollins. Nee, ich finde, wir haben alles angesprochen.
Alles. Weißt du, was wir nicht angesprochen haben?
Was?
Unsere tollen Inhalte auf Patreon und Steady, um hier den Werbeblock einzuschieben.
Stimmt, du hast recht. Die geilsten Sachen.
Siehst du? Die geilsten Sachen der Welt. 100 und ein paar zerquetschte Podcasts gibt's da ganz aktuell. Haben wir natürlich da die Helden aus der zweiten Reihe mit dem British Bulldog und natürlich das Match of the Week mit Bret Hart gegen den Bulldog, wo Chris und ich drüber sprechen. Und auch nächsten Monat gibt's natürlich da wieder jede Menge Zeugs.
Aber wir haben da so viel Kram, du könntest auf jedem Tag zur WrestleMania was hören und hast dann am Ende immer noch was übrig. Weil wir da so viele Podcasts haben.
Bis hier die Ohren bluten. Ja. Das stimmt, glaube ich, sogar, wenn man es hochrechnet. Wahrscheinlich schon. Ansonsten, ihr wisst, wenn ihr auch irgendwie was Schönes zum Anziehen habt, schaut auf slwrestling.de vorbei und kauft euch da ein Shirt von uns oder ein Pulli oder was auch immer. Es ist ja gerade sehr schön verschneit draußen. Da passt dann vielleicht auch ein Hoodie oder sonst irgendwas zu. Gibt's da alles, slwrestling.de. Und ansonsten gerne bei Steady und bei Patreon vorbeischauen, weil das ist geil, ganz einfach. Ansonsten würde ich sagen, dann kommen wir doch einfach hier vom Hauptthema dann zu den Fragen. Ne? Dann Fragen, wisst ihr, schickt an fragen@headlock.de. Ansonsten natürlich auch einfach bei Twitter uns anschreiben, @headlock.de oder bei Instagram oder bei, was haben wir noch, bei YouTube einfach unter die Videos knallen. Das sehen wir dann in der Regel auch. Und ich schreibe die Sachen dann hier auf. Wir werden mal schauen, wie viele Fragen wir jetzt heute durchkriegen. Weil ich lege jetzt einfach gleich mal hier los. Der Oliver hat uns per Facebook geschrieben und er fragt, könnte es sein, dass der Brexit Auswirkungen auf NXT UK hat? Stichwort Arbeitsvisum. Mann, gleich so eine politische Frage hier zu Beginn. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein paar Komplikationen mit sich bringt. Ich meine, man weiß ja noch nicht ganz genau, wie das da alles ablaufen wird. Allein deswegen wird es halt eben schwierig werden. Aber ich glaube, das wird nicht ganz so einfach sein, wie das eben noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Also, ist ja alles Mutmaßung hier im Endeffekt. Kai, was denkst du? Gibt es da Auswirkungen negativer Art und Weise?
Oh, du bist der Mann für die schlauen Fragen. Ich kann nur so Fragen beantworten. So, würdest du lieber irgendwie den Wear mit Otis Dozovich machen oder irgendwie einen Tag mit Eugene abhängen? Das sind eher so meine Fragen.
Was wäre die Antwort darauf?
Otis. Oh, das ist Love.
Nee, aber es ist ja nur einfach so, ne? Also ich, also jetzt mal so ganz aktuell gesprochen, es ist ja generell so, dass jetzt derzeit auch so ein bisschen die Politik das Wrestling beeinflusst. Wir haben es jetzt gesehen bei dem Shutdown in den USA, wo die Stars von New Japan quasi nicht einreisen konnten. Und was den Brexit angeht, da muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt, ne?
Also, ich bin auch gerade in der heutigen Zeit, ne? Wo jetzt auch ganz, ganz häufig Leute aus Deutschland oder so, aus den europäischen, ich zähle jetzt mal dann halt deswegen, diese UK ist nicht dazu, aus diesem europäischen Festland hier auf die Insel zum Wrestlen gehen. Wo du auch dann natürlich irgendwie einen Walter ganz oft hast oder auch jetzt einen Ilya oder sowas, der auch bei OTT und sowas aufgetreten ist. Oder auch bei den anderen britischen Ligen. Das wird ja auch immer häufiger, ne? Und wenn du dann auch diesen ganzen Arbeitsvisumskram hast, dann hast du da auf jeden Fall irgendwie weitere Regularien, an die du dich halten musst. Sonst gibt's Probleme. Frag mal Mike Bailey.
Ja. Ja. Also ich glaube eben auch, dass da werden zusätzliche Haken für die Wrestler auf die Wrestler zukommen. Davon gehe ich aus. Von wegen Versteuern, das muss man auch wiederum bedenken und solche Geschichten. Das war vorher relativ einfach, das wird jetzt komplizierter. Klar kann man da irgendwie drumherum gehen, aber WWE ist eben auch ein so großes Unternehmen, die werden den Leuten jetzt nicht schwarz unter der Hand auf einmal die Kohle zustecken. Insofern glaube ich, da wird mehr Bürokratiearbeit und wie gesagt auch mehr Visa-Arbeit auf WWE und auch auf die Wrestler zukommen. Da bin ich mir relativ sicher. Dann fragt ja Oliver noch, ich habe die These, dass Vince McMahon die WCW gegen WWE Story absichtlich so schlecht gebookt hat, aus Rache dafür, dass die WCW die WWE so lange in den Ratings geschlagen hat. Ebenso wie ich der Meinung bin, dass die NWO 2002 bei WWE deshalb so schlecht gemacht wurde, um die Gruppierung zu demontieren und lächerlich zu machen, weswegen WCW damals so erfolgreich war. Und dass es auch nur die ECW WWE Show statt einer WCW Show innerhalb der WWE gab, weil ECW nie eine Konkurrenz für die WWE war. Was haltet ihr von der These? So, Kai, was hältst du von dieser ganzen Geschichte hier? Also quasi, dass Vince McMahon ein derart verbitterter alter Mann ist, dass er die WCW Angles und Gruppierung quasi schlecht behandelt und die ECW, mit denen er sogar damals ein Arbeitsverhältnis gehabt hat, ja noch gütlich behandelt hat und denen sogar eine eigene Show gegeben hat. Glaubst du das?
Ich denke schon, dass Vince McMahon ein alter, verbitterter Mann ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Vince McMahon nicht extra eine schlechte Story schreiben würde, weil gute Story gleich Ratings und Ratings gleich Geld. Und ich glaube, ein Vince McMahon ist ein sehr, sehr großer Fan von Geld. Also warum sollte er sich selber um eine Gelegenheit bringen, noch mehr davon zu verdienen?
Ja, bin ich deiner Meinung. Ich glaube, dass man, klar wird man, wie soll man sagen, dass man jetzt die WCW gegen WWE Storyline, da ist ja vieles schiefgelaufen, um es einmal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Das hat ja bereits damit angefangen, als man da ja wirklich dann auch einen WCW Main Event bei Raw gehabt hat mit Buff Bagwell gegen Booker T damals. Und dass man aber quasi die WCW dann wirklich auch längerfristig quasi als parallele Geschichte laufen lässt, das ergibt ja auch rein aus firmentechnischer Sicht keinen Sinn. Und dass dann die WWE am Ende auch dominant über die WCW gewinnt, dann bei der Survivor Series, ist ja absolut logisch, weil die WWE gibt's weiterhin und die WCW halt eben nicht. Die WCW war pleite und ist aufgekauft worden. Also da glaube ich halt überhaupt nicht dran. Weil, wie gesagt, es geht ja darum, irgendwie Ratings zu erzeugen. Das hat man ja auch geschafft damit und hat auch damals bei mir großes Interesse erzeugt. Aber klar, man hat da viele Fehler gemacht. Und DDP zum Beispiel hätte man besser präsentieren können. Zugleich hatte man aber auch natürlich das Problem gehabt, dass man viele der ganz, ganz großen WCW-Stars auch gar nicht gehabt hat. Also, das darf man auch nicht vergessen. Du hattest keinen Goldberg, du hattest keinen Sting. Und ich weiß nicht, wen da. Ric Flair
kam die Reste bekommen, ne?
Genau, du hast die Reste bekommen. Und also jetzt mal, ohne einem Booker T zu nahe treten zu wollen, aber willst du denn einen Booker T auch glaubhaft als große Konkurrenz für The Rock damals hinstellen?
Ich finde, das ist ein Star.
Nee,
Booker der kann T breakdancen und sich in Supermärkten prügeln. Erfüllt alle Kriterien, die für mich ein Star erfüllen muss.
Nee, aber da hat einfach ganz viel gefehlt, um auch diese Geschichte wirklich groß aufzuziehen. Ne? Und es hat schon seinen Grund gehabt, weshalb dann eben auch ganz viele Wrestler aus der WCW, die dann übernommen worden sind, dass sie so schnell durchgereicht worden sind, weil da waren auch viele dabei, die einfach nicht auf dem Level gewesen sind. Das hat man ja auch relativ schnell gesehen. Also ein Buff Bagwell zum Beispiel. Nee. So ganz einfach. Und wie gesagt, es geht ja auch immer noch um Ratings. Und ich glaube, es, also wenn du Sponsoren hast, die würden dir da die Hölle heiß machen, wenn du quasi aus eigenem Egoismus dein Produkt schlecht machst. Weil du sagst, haha, jetzt aber zeige ich es denen aber so richtig. Und vor allem, wem zeigen sie es denn? Ted Turner, der ärgert sich wahrscheinlich.
Weil er aufgekauft wurde.
Ja, eben, du kannst doch egal sein im Endeffekt. So. Also nach mir die Sinnflut.
Im Endeffekt würde ich doch nochmal sagen, und wenn ich den dann eh abfacken will, dann mach ich jetzt nochmal mit seinen Leuten richtig Kohle.
Ja, und genauso kann man ja auch im Umkehrschluss fragen, ist ob jetzt die WWE so gut mit der ECW umgegangen ist, weil im Endeffekt waren die späteren Shows auch ziemlich kacke, wenn man mal ehrlich ist. Also, das ist alles, halte nichts von dieser These. So, Punkt. Halte ich alles für nicht glaubhaft, muss ich sagen. Ein anderer Olli fragte, er hat sich mal gefragt, ob wir American Gladiators geschaut haben in den frühen 90ern. Und er kann sich da noch an ein paar Typen erinnern, die da teilgenommen haben. Ich glaube, Billy Worth hat er hier geschrieben. Hast du jemals American Gladiators geschaut, Kai? Ich glaube, das war schon deutlich nach deiner Zeit.
Nee, ich war gerade in den frühen 90ern, war ich gar nicht geboren.
Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich habe das auch immer sehr gern geschaut, weil das hat natürlich auch so ein bisschen Wrestling-Appeal gehabt, tatsächlich. Also auch die großen Männer, die die kleinen Männer durch die Gegend geworfen haben, das fand ich immer cool. Ich habe das auch gern gesehen. Und dann fragt er noch, könnte es nicht sein, dass die langweilige Frauenstimme auf den alten WWF-Tapes, deren Namen scheinbar niemand kennt, die gute alte Gundis Zambo war? Ich habe fast das Gefühl, ich habe mal was in diese Richtung gehört, vielleicht könnt ihr es herausfinden. Ich habe auch noch recherchiert, ich habe auch diesen Namen gefunden, ich habe aber keine Bestätigung dafür
Gundis
gefunden.
Gundis Zambo, also, ich kenne den Namen irgendwo, wer ist das nochmal?
Die war mal im Dschungelcamp. So. Und war mal einfach Moderatorin. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie moderiert hat, aber die war halt Moderatorin auf diversen Privatsendern.
Stimmt, das Gesicht kenne ich. Sieht ein bisschen verbraucht aus, die Alte, ne?
Naja, wenn du im Dschungel bist, dann bist du nicht mehr taufrisch, sag ich mal.
Stimmt.
Ein Twitter-Follower hat uns auch geschrieben mit einem fantastischen Nickname, Submissioner Gordon. Finde ich super geil. Ich musste sehr laut lachen, als ich
das gelesen habe. Hey, ist gut,
Ja, oder? Ja,
ich bin Fan.
Er fragt halt, eigentlich das, was wir schon mal heute klargestellt haben oder schon mal drauf eingegangen sind, ob wir es für möglich halten, dass Ambrose auslaufender Vertrag Teil einer Storylines ist. Schauen wir mal. Dann ist er auch noch auf die Sache mit Nia Jax und R-Truth umgegangen. Und er fragt auch noch mal ganz klar, kann man denn Daniel Bryan jetzt überhaupt noch den Titel bei Elimination Chamber verlieren lassen? Der Titel muss doch da bleiben, wo er ist. Kai, siehst du das
ja,
auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Der Titel muss bei SmackDown After Mania verbrannt werden. Du hast mich jetzt angesteckt mit der Idee. Genauso wie jemand den Titel bei SmackDown nach Mania anstecken wird.
Ja, oder wir holen Matt Riddle rein, vielleicht kann der den Gürtel rauchen. Man weiß es
nicht. Nee, macht er jetzt nicht mehr. Der ist jetzt in den großen, in den Big Leagues.
Dann der.
Ach, übrigens, ganz kurz nochmal. Wegen dieser Nia Jax Truth-Sache. Hast du mitbekommen, dass Nia Jax mega einen verschiedenen Backstage-Hieß hat, weil sie irgendwie Truth super kacke in dieses. In den Titantron da geworfen hat?
Ja, habe ich
nicht. Naja, gelesen. Jax wieder at its best.
Ja, pfff. Mein Gott.
Keine Rücksicht ist auf halt Menschen. Wrestling. Ist gemeingefährlich, ist sie.
Ja, total. Der Bejiro fragt, er hat sich seit langem aufgefallen, dass in den Main-Shows der WWE bei Tag-Team-Matches das Face-Team fast immer von der Hauptkameraseite oben links steht und das Heel-Tag-Team fast immer unten rechts steht. Hat das eine größere Bedeutung, die mir nicht klar ist?
Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das ist mir nämlich auch letztens aufgefallen. Dass die Faces fast immer oben links stehen. Vielleicht heißen die ja Faces, weil man deren Faces sieht.
Also meine Vermutung wäre da, dass man vielleicht als Zuschauer die Entfernung für das Hot Tag dann besser einschätzen kann. Weißt du, wenn du das quasi von der Seite siehst, wenn einer aus der Mitte nach oben krabbelt, kannst du es halt besser sehen, als wenn der quasi auf dich zukrabbelt.
Kann sein. Also ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Oder vielleicht, dass die dann auch besser ihre Emotionen verkaufen können, weil du sie eben nicht von hinten siehst.
Ja, und ja, zum Beispiel. All sowas. Also das halte ich dann durchaus für valide Punkte irgendwo. Aber ich habe mir da, ich sag, noch nie Gedanken drüber gemacht, das ist mir jetzt so spontan in den Kopf gekommen. Aber ja, wenn das so ist. Also wenn Kai das auch aufgefallen ist, dann seid ihr zumindest schon mal zwei, denen das aufgefallen ist. Dann fragt er noch, jetzt da die WWE alles anders und alles neu machen möchte, wäre das nicht eine gute Chance gewesen, ein Stable wie die Undisputed Era in die Main-Shows hochzuziehen, mit ihrem Entrance Shocks the System und diese dann die festgefahrenen Bahnen einzureißen, ein neues Konzept aufzubauen, anstatt nur zu sagen, wir machen alles neu und anders. So, Kai, was sagst du dazu? Einmal die Undisputed Era als, keine Ahnung, D-Generation X-Verschnitt.
Passend übrigens zu unserem Podcast, auf der Road to WrestleMania würde ich eigentlich nie Debüts machen. Das macht man immer nach Mania, meiner Meinung nach, zum Season-Neustart. Und ich glaube, dass die Undisputed Era bei NXT sehr gut funktioniert momentan. Ich aber mir noch nicht wirklich vorstellen kann, wie die Undisputed Era im Main-Roster funktioniert. Weil im Endeffekt, das sind ja alles, ich sehe jetzt mal ganz böse gesagt, relativ kleine Typen. Du hast zwar irgendwie so einen breiten Roderick Strong dabei, aber es sind jetzt nicht so die kräftigen Leute. Und wenn du dann irgendwie denkst, dass Undisputed Era einen Braun Strowman und einen Drew McIntyre dominieren, das muss man mir erst noch ein bisschen verkaufen.
Ja, da habe ich auch schon des Öfteren meinen Zweifel dran geäußert. Ich weiß auch nicht, ob die Undisputed Era da irgendwie so gut funktionieren würde. Und obendrein finde ich, dass WWE momentan auch andere Teams hat, die man erstmal vernünftig präsentieren sollte. Also
Sanity, hallo. Wo ist eigentlich Sanity?
Ja, das weiß man nicht so genau. Klar, theoretisch klingt das irgendwie cool mit Shock the System, aber ich weiß auch nicht, ob die Undisputed Era so gut funktioniert, weil selbst ein Roderick Strong, der ist übrigens gar nicht so breit.
Ja, aber der ist halt der stärkste von den Vieren.
Ja, der ist ja auch Strong.
Ja, Strong ist nicht nur sein Nachname.
Ich bin auch der Weißeste von uns allen, weil ich Bleich heiße. So. nee, ich halte da auch nichts von. Ich glaube auch, dass dieser Stable nicht lange halten wird. Ich glaube, dass am Ende nur ein Adam Cole übrig bleiben wird. Ich glaube, dass die anderen ziemlich schnell auf der Strecke bleiben werden. Dann der Marc fragt, könntet ihr mal die Vertragssituation der Lucha Underground Wrestler thematisieren? Diesbezüglich gab es hier einigen Aufruhr auf Twitter. Was denkt ihr darüber? Ja, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also, Lucha Underground hatte letztes Jahr Staffel 4 beendet. Staffel 5 steht noch ein bisschen in den Sternen und man weiß noch nicht genau, wann man anfangen sollte. Trotzdem stehen da noch ganz viele Wrestler unter Vertrag und im Endeffekt untersagt Lucha Underground ganz vielen Wrestlern, dann woanders aufzutreten. Das heißt, zum Beispiel Evil-Liz hat sich da letztens drüber geäußert, dass sie gesagt hat, sie wird quasi Geisel gehalten mit diesem Vertrag. Und Shane Strickland, Killshot, hat es letztens irgendwie geschafft, aus dem Vertrag rauszukommen. Das ist ein Riesenproblem, weil ganz viele Wrestler einfach nicht davon profitieren können, was sie können, weil sie sollen wresteln und im Endeffekt warten sie jetzt darauf, dass irgendjemand bei Lucha Underground oder was ist das, El Rey Network oder wer auch immer da gerade produziert, sagt, so, jetzt geht's los. Und ich finde das ziemlich furchtbar, ganz im Ernst. Also das beraubt uns als Zuschauer um tolle Wrestler und die Wrestler selber, ich weiß auch gar nicht genau, wie das mit deren Bezahlung ist. Also können die dann nebenbei noch, werden die dann da weiterhin ausgehalten quasi? Habe ich nicht gelesen. Das muss ein Riesenproblem für ganz viele sein und Evil-Liz war jetzt eine der ersten, die sich gemeldet hat. Kai, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber geschrieben. Also klar, in erster Linie kann man immer sagen, was ja auch einer meiner ersten Sätze war, gut, ist halt Pech, wenn du den Vertrag unterschreibst, ne? So, lies es dir eben durch. Also ich kann jetzt ja auch nicht irgendwie zur Bank gehen, einen Kredit unterschreiben und dann sagen, ja, das ist aber blöd jetzt, dass die Zinsen auf einmal so hoch sind. Also im Normalfall weißt du ja, worauf du dich einlässt, ne? Aber trotzdem ist die Art des Vertrags, also es ändert ja nichts daran, dass der Vertrag super asozial geschrieben ist. Wenn du sagst so, ihr seid nicht Jahre, sondern Staffeln an uns gebunden. Und wann wir die Staffeln machen, entscheiden wir halt selber. So. Und das ist einfach super frech, ne? Gerade in so einem schnellen Business wie im Wrestling, wo auch irgendwie gerade so ein riesiger Boom ist, da dann Leute einfach festzuhalten, das wirkt für mich so wie der verbitterte alte Mann, den wir gerade noch oben hatten.
Ja.
Also bei Lucha Underground, ich muss sagen, die hatten ganz am Anfang, als dieser Wrestling-Hype, dieser Indie-Hype hochgekommen ist, haben alle gedacht so, oh ja, Lucha Underground, kennt ihr das? So, das ist ja ganz krass, weil da war auch irgendwie Rey Mysterio und Chavo Guerrero, ich weiß nicht, ob der da immer noch ist. Dann war dann auch ein Ricochet irgendwie als irgendwas, ich weiß gar nicht, wie heißt der da, Tiger Mask? Nein, das ist ACH, glaube ich, egal.
Prinz Puma.
Jeff Cobb war dann auch irgendwie noch da. Das waren ja alle super große Namen. Die sind aber auch dann irgendwann alle gegangen und haben gesagt, ja, ich wrestle jetzt halt auch mal woanders. Und weiß ich nicht, seitdem ist so Lucha Underground dieses Produkt, was mal super cool war und jetzt gerne noch so cool wäre, wie es mal vor 2-3 Jahren war.
Ja, so ein bisschen, denn man hat da auch ganz viel Traktion verloren. Natürlich, das macht es auch dann nicht unbedingt für die Konsumenten besser in irgendeiner Art und Weise. Ich finde auch, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass an mir die vierte Staffel sehr, sehr vorbeigelaufen ist. Da ist einfach vieles falsch gelaufen. Und jetzt muss man einfach sehen, wie man da wieder rausfindet. Diese Vertragssituation finde ich richtig schlimm, sage ich dir ganz ehrlich. Und bin sehr gespannt, was da noch an die Oberfläche kommt. Also ich finde es für keinen Beteiligten in irgendeiner Art und Weise positiv. Weil im Endeffekt, wie geil ist es denn dann, wenn du auch die nächste Staffel anfängst, dann hast du halt deine Worker und die sind aber alle total angepisst und machen halt da nicht jetzt die Dienst nach Vorschrift, aber eben, also ich meine, jeder wird das ja mal gehabt haben, dass er irgendwie schlechte Laune gehabt hat auf der Arbeit und dann arbeitest du manchmal 100%. So, und das wird da ähnlich sein. Also ich verstehe da nicht die Unternehmensführung. Was ist die Strategie dahinter? Also Exklusivität, die Jungs sind doch eh alle unter Masken und so ein Blödsinn. Also von daher nicht ganz, oder viele zumindest, nicht ganz verständlich und für mich ist das keine Art und Weise, wie man so ein Projekt aufziehen würde. So, eine Frage machen wir noch. Der Tobi hat gefragt, Walter Junior und Timothy Thatcher im Karat, gibt es die große Ringkampf-Explosion?
Soll ich dir von meiner Theorie erzählen?
Hau raus.
Und zwar meine Theorie ist, abgesehen davon, dass wir vielleicht jetzt hier endlich mal den Sieg von David Starr über Walter bekommen, was ich aber nicht glaube, ist meine Theorie, dass wir zum ersten Mal, was es noch nie gegeben hat, irgendwie dort, wir haben zwei Halbfinale und dann in einem Halbfinale passiert irgendwas und dann kriegen wir zum allerersten Mal, was es noch nie beim Karat gab, im Finale ein Triple Threat Match zwischen Walter, Thatcher und Junior.
Gar nicht so abwegig, ehrlich.
Einfach ein schlauer Typ. Ne? Ich glaube, ich werde Wahrsager, wenn das passiert.
Ich meine, wir hatten ja schon mal 17 Teilnehmer am Karat übrigens, also damals mit den Young Bucks. Da gab es auch ein Three-Way dann, aber in der ersten Runde. Fände ich spannend. Ich glaube aber auch, dass die drei in irgendeiner Art und Weise aufeinandertreffen würden. Ob man jetzt so ein komplettes Karat bucken wird, was quasi über Ringkampf läuft, tue ich mich schwer mit. Aber ich sehe auch eine Konfrontation von Junior und Walter in irgendeiner Art und Weise. Obwohl natürlich jetzt, nachdem sie ja auch bei NXT ja quasi ja schon so wo angedeutet wird, dass die beiden ja irgendwie da miteinander verbandelt sind. Mal schauen, ob die beiden überhaupt gegeneinander antreten dürfen. Zwinker, zwinker. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich fände es cool, wenn das in irgendeiner Art und Weise auch hier thematisiert würde oder dass es da eine Konfrontation gäbe. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall eine Auseinandersetzung von Ringkampf innerhalb des Karats geben wird. Ich fände Walter gegen Timothy Thatcher hatten wir ja schon mal. Deswegen fände ich wahrscheinlich, ich fände mal Junior gegen Walter fänd ich eben spannend. Das war ja auch damals, das ist ja nie so 100% rausgekommen, weil der Junior ja zu schnell weg war. Insofern fände ich das geil. So. Schluss, Deckel drauf. Sind wir durch mit Ausgabe 223. Kai, möchtest du noch was sagen, noch auf irgendwas hinweisen? Möchtest du was singen?
Ich finde, alle sollten jetzt einfach bei Lord WrestleMania ganz viel den Kopf ausmachen und ganz viel übrigens die Browser schließen, in denen Dirt Sheets-Seiten offen sind. Sondern einfach mal genießen.
Und Spaß dran haben. Ne? Ich bin gespannt, wie das nächste Woche weitergeht. Bei uns geht es die nächste Woche weiter, natürlich nicht nur auf Patreon und Steady, da wisst ihr jede Menge heißen Scheiß da. Aber ansonsten geht es hier vor allem weiter nächste Woche mal wieder mit Personality-Podcast. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, letzte war Ronda Rousey, den wir gemacht haben. Jetzt nächste Woche sprechen Shaggy und ich über Sting. Ne? Also WCW-Legende, passend zu der WCW-Frage, die wir schon gehabt haben. Und dann werden wir auch ein paar Sachen hier beantworten, die hier noch außen vor geblieben sind, weil das teils ein bisschen ältere Themen waren. Und dann hätte ich in einen Monolog verfallen müssen, da hätte ich auch keine Lust drauf gehabt. Deswegen schieben wir da ein paar Fragen. Auf jeden Fall nächste Woche machen wir hier das Karriereporträt von Sting über Sting und überhaupt. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön, Kai. Dankeschön euch alle da draußen fürs Zuhören und fürs Unterstützen natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis denn.
Ciao. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.